Diesmal mache ich es ganz kurz. Maximilian Pollux dachte, es ist eine gute Idee, aus dem Gefängnis auszubrechen. Heute erzählt er uns, warum das gar nicht so filmreif gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat.
Jeder Gefangene hat in seinem Leben, glaube ich, in seiner Haftzeit mal drüber nachgedacht, auszubrechen. Einfach so, man spielt es so durch. So. Sagen wir, du kommst weg von der Anstalt. Was jetzt? Dein Name ist für immer weg. Mhm. Deine Familie ist für immer weg. Alles in deinem Leben wird für immer weg sein, außer deiner Vergangenheit. Mhm. Die wird für immer da sein. Und irgendwann kam halt dieser Enterhaken und ich so klonk, klonk, klonk und mit ganzer Kraft reiß ich dieses Teil halt durch dieses 10 Zentimeter Loch.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Hallo Leute, wir sind hier wieder für euch im Studio mit einer neuen Folge GJH, der Gangster, der Junkie und die Herrin in Staffel 4. Und heute wird mein Kollege Maximilian Pollux uns in eine Zeit mitnehmen, von der wir schon ein bisschen was gehört haben. Du warst 10 Jahre in Haft, bist der Gangster in unserer Runde. Gibt's noch was zu dir zu sagen, was du gerne loswerden möchtest?
Content Creator mit Bauchweh.
Bauchweh
ich
heute.
Ein bisschen Bauchweh, ja. Ich weiß nicht warum.
Liegt's an uns?
Nee, es liegt eher daran, dass ich habe irgendeine Störung, dass ich nicht verstehe, dass ich, wenn ich manche Dinge esse, mir es danach schlecht geht. Und es passiert einfach jeden Tag wieder so.
Vielleicht sollten wir langsam mal aufschreiben, was du so isst und gucken, was wir da rausstreichen von deinem Speiseplan.
Könnte doch der dritte Liter Kaffee sein, den ich in mich reinkipp. Aber wer weiß es schon?
Wer weiß es schon? Weiß es denn der andere Kollege mit am Tisch namens Roman Lemke?
Ja, der weiß das. Hi. Mir geht es nämlich genauso mit Jalapenos.
Ist das so?
Ich vertrag die Dinger nicht, aber ich liebe sie.
Absolut interessante Fakten über euch. Roman, was führt dich an unseren Tisch?
Boah, Max hat mich irgendwann angerufen. Und
ich habe ihn gefunden.
Ich brauche einen Junkie.
Als er noch ein Junkie war.
Angekettet in Kreuzberg.
Und hast ihn befreit.
Habe ich ihn mitgenommen einfach.
Ihr denkt, dass ich aus Kreuzberg komme.
War ausnahmsweise keine Kette von mir. Ich bin Nina Workhardt und kenne mich mit Kettenpeitschen und all dem Kram aus, weil ich seit 10 Jahren Domina bin und deswegen als Herrin an diesem Tisch meinen Platz gefunden habe.
Super.
Yay.
Ich bin so gespannt. Unser neues Motto ist, ich dachte, es wäre eine gute Idee. Und eure Ideen, ihr habt beide ADHS, sind immer spannend. Hm. Max, du hast eine gute Idee gehabt.
Ich wurde gedrängt, das zu machen. Ich bin ja so ein bisschen, ich erzähle das immer gar nicht mehr so gerne alles, weil mir, ja, irgendwie holt es mich immer zurück in eine Zeit, in der ich nicht so gerne bin. Hm. Dann habe ich auch immer so das Gefühl, oh, jetzt habe ich es auch schon ein paar Mal erzählt, wer weiß, ob ihr. Aber ich weiß, die Geschichte kommt eigentlich gut an. Deswegen auf Wunsch der Redaktion hier.
Liebe Grüße an die Redaktion.
Dann kann es ja nur gut sein.
Ja, Mann, ich dachte mal, es wäre eine gute Idee, aus dem Gefängnis auszubrechen.
Hast du dir so einen Anker gebaut?
Ich habe mir einen Enterhaken gebaut.
Das nennt man Anker, glaube ich.
Nee, Enterhaken.
Achso, Six sagt immer Anker dazu.
Ich habe mir das auch
gesagt. Egal, lass ich.
Ja, ein Anker hält doch dein Schiff fest. Aber du zum Pendeln vielleicht kannst du sagen, ein Anker. Ja, aber nee, ja, ich habe was gebaut. Okay, aber es ist wahr, ich habe es euch beiden noch nie erzählt, glaube ich.
Also ich bin hochgradig gespannt.
Weder privat noch hier irgendwie so. Und wir haben ein bisschen einen aktuellen Anlass. Wir hatten gerade in Frankreich einen Gefangenenausbruch, der es um die ganze Welt geschafft hat. Aus traurigen Gründen, weil tatsächlich mehrere Beamte erschossen wurden bei dieser Befreiung, und zwar wurde die Fliege befreit. Es ist ein französischer Gangster. Es gibt verschiedene Arten, wie du aus dem Gefängnis rauskommen kannst. Er hat sich bei einem Gefangenentransport von Freunden, Bediensteten, wie auch immer, befreien lassen.
Mhm. Kurze Zwischenfrage. Mhm. Warum die Fliege?
Ich denke, es ist ein sehr kleiner Mann. Ich denke, es wird was mit der Körpergröße zu tun haben.
Kurze Zwischenfrage. Okay. Hattest du auch so einen Insektennamen?
Nee, weil mich nennt man schon seit meiner frühen 20er die Anaconda.
Das, ach so, ist das wirklich so?
Max, wie deine Augenbrauen zusammengehen würden, wenn sie nicht gebotoxt wären. Also das ist eine absolute... Kannst du mal bitte deine Augenbrauen unten lassen?
Ich halte mich im Zaum.
Das war jetzt hier so... Nee, das hat nichts mit dem zu tun, was du jetzt gedacht hast, sondern es geht, weil ich gerne Leute gewürgt habe.
Und die Würgeschlange.
Und wenn ich würge, dann war ich gut im Würgen. Die Fliege hat damit nichts eigentlich zu tun. Es geht nur darum, darüber sind wir, glaube ich, nochmal drauf gekommen, dass halt Menschen aus Gefängnissen ausbrechen. Wir haben in Deutschland eine besondere Situation. Und zwar haben wir seit 1880 schon im Gesetz verankert das Recht auf Freiheit. Das führt dazu, dass Haft an sich ein Widerspruch zu den Menschenrechten darstellt.
Zu den Grundrechten.
Zu dem, was wir alle uns geeinigt haben, dass jeder Mensch hier besitzt. Und daher kommt dieser so ein interessanter Widerspruch, dass du für Ausbruch nicht bestraft werden darfst. Mhm. Denn der natürliche Freiheitsdrang darf nicht sanktioniert werden.
Also mit anderen Worten, abhauen ist erlaubt.
Abhauen ist an
oder
sich
nicht strafbar
erlaubt. Es ist nicht strafbar.
Wenn du
es ist
unterwegs
noch erlaubt, es ist noch ein Unterschied. Ist nicht erlaubt, aber es ist nicht strafbar.
Okay, aber wenn du unterwegs keine weiteren Straftaten begehst.
Und so ist der Trick, das nennt sich Begleitstraftaten. Und Begleitstraftaten bleiben strafbar. Und du kannst, wenn du dir das Problem einfach mal vorstellst, stell dir vor, okay, wir sitzen in einer Gefängniszelle. Ich bin verhaftet worden, ich war noch so, bin ich so gelaufen mit meinen Blumen in der Hand, war so gut gelaunt. Und plötzlich bin ich verhaftet, wache in der Zelle auf, denke mir so, was soll denn das? Und jetzt sitze ich.
Wo sind meine Blumen, Alter?
In den Niederlanden, da wo er sie gekauft hat.
Blumen weg, Knarre weg, was ist hier passiert? Und jetzt sitzt ihr in einem Raum. Wie kommt ihr da raus? Der Raum ist in einem Haus und das Haus ist mit einer Mauer umgeben. So, wie kommt ihr aus dieser Situation raus? Und wenn man darüber ein bisschen so nachdenkt und man sich nicht beamen kann, dann wird alles, was man tut, nehmen wir sowas wie den Klassiker, du zersägst ein Gitter.
Mhm. Sachbeschädigung.
Sachbeschädigung in dem Fall 2 Jahre. Bis zu 2 Jahre.
Mein erster Gedanke wäre Diebstahl, weil ich irgendwas klauen würde, was ich dann als Werkzeug benutze oder als Utensil.
Ach krass, ihr sagt so alles gerade Sachen, die für mich gar keine Straftaten sind.
Ja, es ist aber eine Straftat. Wenn du Diebstahl, zum Beispiel, du könntest ja, wenn du das umgehst, weil du sagst, okay, du hast eine Feile dort irgendwo in dem Werkbetrieb, aber du lässt sie dann drin. Jetzt hast du aber noch das Problem, dass du in vielen Anstalten, besonders Hochsicherheitsanstalten, wo ich jetzt war in Bayern oder so, nicht mal deine eigene Wäsche hast. So. Mhm. Das heißt, du wirst irgendwas von der Anstalt mitnehmen. Und wenn es nur die Anstaltsunterwäsche ist. Ja. Bam.
Diebstahl. Ist halt schon nicht dein Eigentum, genau.
So, man hat,
kletterst nackt über die Mauer.
Das ist
Erregung öffentlichen Ärgernis.
So, Alter, das kannst du nichts machen.
Original. Ja, sie finden so etwas. Diebstahl übrigens bis zu 5 Jahre.
Mhm. Also, ja, also wenn Schlüssel irgendwie, wenn ich mir Material aus der Werkstatt hole und daraus
das ist auf jeden Fall Diebstahl.
Ah. Klar.
Also alles, was du mit rausnimmst, Diebstahl, alles, was du kaputt machst, Sachbeschädigung, was haben wir noch? Wir hätten noch sowas wie, du nimmst eine Geisel, dann bist du sowieso, ne? Dann geht's bis 15 hoch.
Genau, Gefährdung von irgendwelchen
Körperverletzungen, Drohung, all diese Dinge.
Was ist, wenn, ich versuch's zu dribbeln, pass auf. Was ist, wenn ich mir diesen Gegenstand einführe? Dann ist er quasi Konsum. Konsum ist erlaubt.
Er hat so viel gelernt mit uns.
Also nur weil... Nur,
ich und das dann wieder... Also es ist manchmal ganz normal,
dass... Sind wir jetzt da angekommen, dass sich was in den Arsch zu schieben
Die Antwort
Konsum
lautet
ist?
Ja.
Ja, ja, das ist Puffing.
Ja, es bleibt, ändert aber nichts an der... Ich glaube, da kriegst du noch einfach so aus... Einfach nur so irgendwelche anderen... Da gibst du irgendwelche anderen Taten dazu halt so. Das ist sexuelle Verführung von allen, ist das so, wenn du sowas machst.
Von Gegenständen. Okay.
Gefangenenbefreiung, wie jetzt im Fall der Fliege, selbst wenn du... Also die, die den rausgeholt haben, die werden ihr Leben lang gejagt werden, die werden alle irgendwann verhaftet und es wird lebenslängliche Haftstrafen geben. Aber selbst wenn du niemanden verletzt, also wenn du jetzt einfach nur, nehmen wir so an, du schmeißt ein Seil, ein Kletterseil über die Mauer, es ist kein Hochsicherheitsgefängnis, die Leute können das irgendwie greifen, das Seil wird festgemacht an dem Auto, das Auto fährt langsam los, du ziehst den Gefangenen sozusagen hoch und du machst eigentlich nichts kaputt, du verletzt niemanden. Gefangenenbefreiung bis zu 5 Jahre in Deutschland.
Boah.
Selbst wenn du niemanden verletzt, wenn du niemanden irgendwas tust, bis zu 5 Jahre.
Das heißt,
du brauchst
eine
gute Idee.
Du brauchst eine gute Idee. Deine gute Idee war, ich mach's trotzdem.
Nee, das muss einem halt erstmal klar sein, dass es so gut wie unmöglich ist, ohne irgendeine Straftat zu begehen, aus einem Gefängnis abzuhauen. So. Wenn dir eine Idee einfällt, können sie dich dafür nicht bestrafen.
Konsum.
Nochmal wie?
Konsum.
Was konsumierst du denn?
Na, den Schlüssel.
Das ändert nichts. Du kannst gerne in deinen Laden gehen. Wir müssen dem Diebstahl nochmal erklären. Also du kannst in deinen Laden gehen. Alles, was du in deinem Laden schluckst, glaubst du...
Ist dann nicht
ist
geklaut
dann nicht
oder was?
Geklaut. Boah, Digga, so hat er sich durch seine Jugend gefressen im Supermarkt. Weißt du? Oh, wir probieren nur die Früchte.
Mundraub oder was?
Ja, ist auf jeden Fall illegal.
Ich habe Hunger. Hunger darf nicht bestraft werden.
Aufgrund des Ganzen haben wir... Einen interessanten Fakt, jeder Gefangene hat in seinem Leben, glaube ich, in seiner Haftzeit mal drüber nachgedacht, auszubrechen. Einfach so, man spielt es so durch. So. Auch wenn man selbst in die wirklichen Unternehmungen die ersten Schritte vorgenommen hat. So. Aber jeder, selbst der harmloseste der überhaupt gar nichts.
Das ist ja klar, du hast ja auch Zeit.
Natürlich, ohne Ende. Ja. Man denkt immer über Auswege in seinem Kopf nach, wenn man in einer Situation ist, aus der man gerade nicht rauskommt, sogar wenn man nicht in Haft ist. Also das ist, glaube ich, der natürlichste Gedanke überhaupt. Wie komme ich hier raus?
Und trotzdem haben wir auf der anderen Seite eine interessante Zahl. Und zwar, wir haben, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir sagen, okay, wir haben 50.000 Dauerhäftlinge in Deutschland, haben wir die Zahl der wirklichen Ausbruchsversuche ist durch die ganzen Jahre konstant einstellig geblieben. Mhm. Mal sind es 5, mal sind es 8. Aber überleg mal, wie wenig
extrem
wenige Menschen es probieren, sodass das jeder darüber nachdenkt.
Klar, das wundert mich. Also ich weiß nicht, was braucht man denn dazu, um zu diesen wenigen zu gehören? Also warum tun es denn so wenige? Weil ich würde mich, wäre ich jetzt in Haft, würde ich mich auch zu denen zählen, die es definitiv versuchen würden.
Ja, es kommt ein bisschen drauf. Ich glaube, das ist leichter gesagt als getan. Also ist jetzt so meine erste Vermutung. Ich habe auch sofort gedacht, na klar, versuche ich abzuhauen. Aber ich glaube, es kommt drauf an, du weißt, wie lange bist du drin? Und wenn es lange ist, ja okay, dann wahrscheinlich probiert. Also ob du jetzt da nochmal 1 oder 2 Jahre mehr kriegst, ist ja ab einem gewissen Zeitpunkt auch egal.
Ich habe in meinem Leben wirklich sehr viel darüber nachgedacht und ich bin so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass du 3 Fragen klären musst. Und dass die meisten Leute irgendwann an diese 3 Fragen stoßen, wenn sie in Haft sind. Von außen ist es ein bisschen schwierig, weil dir manche Sachen nicht bewusst sind. In Haft fällt dir irgendwann alles auf. Mhm. Und die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist so ein bisschen, was passiert denn danach? So,
direkt danach,
so,
meinst
was,
du?
Was passiert direkt danach oder auch auf langfristig, also kurzfristig bis langfristig, was passiert danach? Sagen wir, du kommst raus, du kommst weg von der Anstalt. Was jetzt? So, dein Name ist für immer weg. Mhm. Deine Familie ist für immer weg. Alles in deinem Leben wird für immer weg sein, außer deiner Vergangenheit. Mhm. Die wird für immer da sein. Egal, also du wirst einen neuen Namen haben, du wirst in einem neuen Land leben, whatever, aber diese Vergangenheit wird nie aufhören, weil man wird in Deutschland nie aufhören, jemanden zu suchen, der aus dem Gefängnis ist. Die suchen heute noch Leute wie Norman Franz, von denen eigentlich alle, die sich ein bisschen auskennen, sind sich ja nicht sicher, dass er tot ist. So. Trotzdem, die werden nie aufhören. Die werden nie aufhören.
Ja, bis es eine offizielle Bestätigung gibt.
Die brauchen eine Leiche. Die brauchen eine Leiche. Die rechnen, dass du 110 Jahre alt werden kannst. So.
Mindestens.
Die hören nicht auf. Das Zweite ist so ein bisschen, ab wann lohnt sich Flucht für mich? Und das ist das, was Roman eigentlich schon so ein bisschen gesagt hat. So. Ab wann bin ich bereit, nie wieder normal leben zu können? Wie viele Jahre sind es? Ab 3 Jahre? Ab 5 Jahre? Ab 10?
Das hängt ja auch sehr von den Lebensumständen ab. Ne? Jemand, der vielleicht keine Familie hat, keine Haustiere, kein nichts, dem fällt es möglicherweise leichter, länger drüber nachzudenken, als jemanden, dessen Leben gerade draußen mit so vielen anderen Faktoren weitergeht, der so schnell wie möglich unbedingt wieder bei
aber
dem Leben sein will.
Aber Nina, du bist nicht mehr Teil deiner Familie. Du kannst nicht nach Hause. Du kannst 5 Kinder haben, die dann willst du wirst sie nicht mehr sehen.
Aber das
wird
ja
Jahre
loslassen.
Dauern, bis du die vielleicht irgendwie, also du wirst nicht direkt, wenn du direkt dorthin gehst, bist du direkt verhaftet.
Aber die sind natürlich ganz vorne in deinem Kopf, ne? Also diesen Gedanken erstmal loszulassen, stelle ich mir auch sehr schwierig vor.
Ich finde das eine ganz tolle Frage. Lass doch mal hypothetisch, also ich meine, Max braucht jetzt nicht mitmachen, aber lass doch mal hypothetisch durchgehen.
Ganz kurz, ab wann bist du bereit, die Frage muss sein, wenn du wirklich es zu Ende denkst, ab wann bist du bereit, alles aufzugeben? Jede Sekunde Frieden in Zukunft, ab wann bist du bereit, dein Gesicht zu verändern, deine Identität zu verändern, nie wieder zurückzuschauen und neu zu beginnen?
Das ist eine schwere Frage, weil da hast du draußen Rücklagen. Das sind alles so Fragen, die müssen auch geklärt sein. So. 15 aufwärts vielleicht 20.
Also lebenslänglich in dem Fall.
Ich hätte jetzt auch spontan lebenslänglich gesagt, aber ich glaube, wenn ich in der Situation wäre, würde ich auch früher schon drüber nachdenken.
Da kommen natürlich
also
viele Faktoren
klar.
rein. Da kommen viele Faktoren rein. Wie alt seid ihr?
Mhm. Klar, wie viel Zeit bleibt mir vielleicht noch?
Mhm. Weißt du, oder bist du 60?
Ja.
Gleichzeitig auch, desto älter du wirst, desto schwieriger wird die Flucht.
Auf jeden Fall.
Das sind alles Faktoren, aber die gehen auf diese Frage zurück. So, ab wann rechnet sich's für mich denn überhaupt?
Ja.
Zu diesen ganzen Faktoren kommt natürlich auch, dass es immer unvorhergesehene Situationen gibt. Theo Berger zum Beispiel haben sie damals irgendwie mit Krebs diagnostiziert. Er hatte nicht mehr viel Zeit zu leben. Oder es stirbt jemand draußen. Man muss aber auch sagen, dass die Anstalten eigentlich das auch so ein bisschen im Kopf haben. Also gerade wenn so eine Todesnachricht kommt, dann hast du danach ein Vermerk, so dass von dir Gefahr ausgehen könnte. So.
Mhm, weil du emotional näher am Trigger bist, so.
Ja, und vor allem, wenn was draußen passiert, was dich halt drängt, so, ne, wo du hin müsstest, wo du unbedingt glaubst, hin zu müssen.
So eine Info wie, der Vater liegt im Sterben, dauert noch ein paar Wochen.
Oder dann stell dir, deine Frau liegt im Sterben, natürlich, dann würde ich, dann ist was, dann setzt auch alles aus, natürlich, dann würde ich es auch versuchen.
Ja. Und was würdest du sagen, brechen eher die Jüngeren oder die Älteren aus? Also
es gibt so eine Grenze, also ich würde sagen, so die Grenze ist so Mitte 50.
Ah, oh, die ist weiter hinten, als ich dachte.
Ich auch. Ja, aber das sind ja auch der Mitte 50 Typ, der das noch probiert, der hat einen Körper von einem 30-Jährigen. Also ne, das sind fitte Leute so. Normalerweise brechen Leute aus, die die Struktur draußen haben zu überleben. Das sind die einen, also richtige wie jetzt die Fliege, so Leute, die jemand die auch abholt. Und das andere sind oft so seltsame Sexualstraftäter und so, die aus Maßregelvollzugs abhauen. Leute, die wirklich, und da, die sind auch Mitte 40 schon oft so.
Ja, die werden auch oft erst relativ spät überfallen.
So, zack, dann hat er irgendwie oder hat sogar SV vielleicht und so, kriegt eine Chance, zack, und haut ab. So, da gibt es immer wieder welche. Ich glaube sogar so Leute wie Dieter Zuwehme oder so. Also es gab so Deutschland bekannte Sexualstraftäter sind auf dieser Liste von Leuten, die Ausbrüche schaffen.
Mhm. Spannendes Thema. Und das Dritte?
Das Dritte ist, wird in diesem Gefängnis scharf geschossen. Setze ich mit dieser Nummer mein Leben aufs Spiel, also konkret mein Leben. Kann es sein, dass sie mich bei dem Versuch von dem, was ich jetzt tue, umbringen? Das ist nämlich was, wenn ihr jetzt in einem normalen mittleren Sicherheitsstufe seid, dann haben die nicht mal unbedingt Wachtürme, die haben zwar Mauern, die haben das alles, aber die sind nicht darauf ausgelegt, dich direkt zu erschießen.
Aber Hochsicherheit.
In Straubing zum Beispiel ist in jedem Turm ein fucking Schütze, der ein G36 dort oben stehen hat und der direkt auf dich schießen wird. Die Schießscharten in den Türmen sind so angeordnet, dass wenn du den Lauf, also wenn du das Gewehr im richtigen Winkel ansetzt, dass du das komplett schwingen kannst, ohne dass du in die Öffentlichkeit schießen wirst.
Ja,
das heißt,
klar.
Die haben einen kleinen Winkel, die haben diese 10 Meter, die sie treffen können, Todesstreifen, Mauer und dann nicht mehr.
Aber bist du sicher, dass ein G36 ist? Also, oder
ist normalerweise, ja.
Krass.
Also war damals.
Also ja, schon scharfe Geschütze.
Ja, war halt das vom Bund einfach, weißt du, wo die meisten Leute damit schießen können.
Ich dachte immer, dass die Cops andere.
Das sind ja keine Cops. Das sind keine Cops.
Das sind Justizvollzugsbeamte.
Ja, das sind keine. Das sind super viele Ex-Militär.
Haarspalterei. Ja, es ist ein Gewehr, es tötet dich.
Und es tötet dich nicht mal unbedingt, sondern es schießt dir, weil die sind schon dazu angehalten, wenn sie die Möglichkeit sehen, tief zu zielen. Also nicht unbedingt dir einen Kopfschuss zu verpassen, die schießen dir in den Arsch, die schießen dir in den unteren Rücken, die schießen dir, wenn es blöd läuft, in die Wirbelsäule, die schießen dir, wenn es richtig blöd läuft, in die Eier. Mhm. Also das ist die Gegend, wo sie reinziehen. Und das ist so ein bisschen dieser Gedanke. Also das ist ein wichtiger Gedanke. Absolut. Das ist für mich die dritte Frage. Setze ich gerade mein Leben aktiv, meine Gesundheit
aufs Spiel? Aber das spielt für mich schon in Gedanke 2 rein. Also wenn ich, also das ist nur für mich persönlich jetzt, ne? Ich habe ja gerade gesagt, so ab 15, 20 Jahre. Mhm. So, okay, wenn ich bereit bin, meine ganze Vergangenheit, also die kannst du ja nicht aufgeben, aber meine Zukunft aufzugeben, alles mein Leben aufzugeben und neues Leben anzufangen, dann muss das ja part of the game sein, für mich persönlich, zu sagen, okay, es kann sein, dass du dabei drauf gehst.
Nicht zwingend. Also es gibt schon Unterschiede. So, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich riskiere ein bisschen in den Knast zu gehen, indem ich einen Schlecker überfall oder eine Bank oder irgendwas.
Ne? Ein Drogeriemarkt, meintest du?
Ein Drogeriemarkt, ja, ein Drogeriemarkt. Schlecker gibt's nicht mal mehr. Das war früher, haben immer alle meine, jeder, den ich kannte in meiner Jugend, hat irgendeinen Schlecker überfallen. Das war der meist überfallenste Laden, den ich kenne.
Deswegen sind die auch weg.
Die
ja, genau, das meinst du,
die hatten keine Kamera teilweise, das war so, die haben alle Schlecker überfallen.
Aber hast du dafür auch lebenslänglich bekommen?
Nein, aber das Ding ist, sagen wir, für einen Raub kriegst du, wenn's blöd läuft, deine 10, 12 Jahre, wenn's dumm läuft. Und jetzt ist aber das ein Unterschied, ob ich einen Drogeriemarktüberfall oder einen bewaffneten Drogendealer. Nur so musst du dir das vorstellen, weißt du? Oder einen Geldtransporter mit bewaffneten Leuten. Also es ist ein Unterschied, ob ich mich in Gefahr begebe oder ob ich mich in Gefahr begebe, erschossen zu werden.
Sehr, ja.
Das macht einfach ein anderes Game so. In Straubing bist du angekommen, musstest unterschreiben, und zwar aufgrund von § 100 Strafvollzugsgesetz. Gegen Gefangene dürfen Schusswaffen eingesetzt werden, wenn damit die Entweichung verhindert werden kann. Wortwörtlich stand auf dem Papier, ich erkläre mich einverstanden, dass ich beim Versuch der Entweichung beschossen werden darf.
Boah,
und ich so, wenn ich es nicht unterschreibe, dürft ihr dann nicht schießen? Und er so, doch, natürlich. Und ich so, ich unterschreibe es trotzdem nicht.
Hast du nicht gemacht?
Natürlich nicht, auf gar keinen Fall.
Das war auch mein erster Gedanke, warum soll ich das unterschreiben?
Also wer unterschreibt sowas?
Ich kann dir genau sagen, wer das unterschreibt. Ein Iraker, der kein Deutsch spricht.
Okay.
Ich meine, okay. So, hier unterschreiben sie für ihre Wäsche, hier unterschreiben sie für das, hier unterschreiben sie für Fernsehen und hier unterschreiben. Und ich so, was heißt denn beschossen? Was ist denn das?
Also
interessant, ne?
Das Kleingedruckte quasi.
Die fragen nicht, entschuldigen Sie, wer sind Sie? Haben Sie den Paragraphen unterschrieben?
So bei der Flucht.
Das sind jetzt so die Dinge, die sich jeder überlegen muss. So, und was jetzt die meisten Menschen nicht wissen. Es gibt eigentlich so zwei Dinge, die das Schlimmste sind, was ein Gefangener tun kann. Das eine wäre eine Geiselnahme von einem Beamten und das zweite wäre eine Flucht.
Mhm. Beides, es stiftet Dinge, richtig Unruhe.
Es stiftet Unruhe und ich kann euch genau sagen, warum es zum Beispiel schlimmer ist als der Mord an einem Mitgefangenen oder so, denn es wird den Anstaltsleiter seinen Kopf kosten. Mhm. So, in dieser Anstalt werden Köpfe rollen auf Seiten der Bediensteten. Wenn jemand ausbricht, das ist was, was die dir nicht verzeihen.
Ja, wenn du deine Leute nicht im Griff hast, musst du halt leider weichen.
Genau. Und der Justizminister kriegt Druck, jeder kriegt Druck und der Druck wird sich dann entladen auf den Anstaltsleiter. Das heißt, der verliert höchstwahrscheinlich seinen Posten, ja. Kriegt einen schlechteren Posten danach. Sicherheit wird gewechselt, es gibt Probleme für die. Mhm. Und das werden die dir nicht verzeihen. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, wenn du scheiterst,
dann hast du danach richtig Rambazamba.
Du hast verkackt. Mhm. Du wirst in dieser Anstalt, wenn du einen ernsthaften Fluchtversuch gemacht hast, wirst du jahrelang leiden.
Vielleicht sogar bis zum Ende.
So, die werden, wenn sie dich nicht, also die werden dich, das wusste ich damals aber noch nicht so richtig, die schieben dich in eine andere Anstalt und dort wirst du dann leiden so. Ne?
Die haben dann schon dein Päckchen mitgegeben.
Es gibt Gefangene in Deutschland, die werden alle 3 Monate verlegt in eine andere Anstalt.
Ja. Also
die gehen
scheiße.
Nur von Isolationsabteilung zu Isolationsabteilung zu Isolationsabteilung. Bei denen sagt man zum Beispiel, die sind sehr manipulativ, die bauen Beziehungen zu den Bediensteten auf, also zu den Beamten und erschleichen sich darüber irgendwelche Sachen oder die haben eine Menge Geld im Rücken, da hat man Angst, dass sie bestechen und diese Leute werden alle paar Wochen verlegt, damit sie auf den Abteilungen nicht sich ausbreiten können.
Ja, und ihre Kontakte knüpfen.
Ey, und dann hast du ein scheiß Leben.
Ja.
Weil die erste Zeit in dem Knast ist immer kacke, weil du musst immer erst ankommen, du kriegst nichts. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Maßnahmen, die die Anstalt gegen dich ergreift, die sind Legion halt, sagen wir sowas wie Monate, wochenlang, jahrelang, isolationshaft, keine Besuche mehr, ohne Trennscheibe, keine Freizeitangebote, kein Sportraum, Haftraumkontrollen täglich, teilweise 2x täglich, Beschränkung der Gegenstände, die du auf deinem Haftraum haben darfst, während andere, was weiß ich, Fernseher haben, 3 Jogginganzüge, sitzt du mit nichts. Mhm. Alter, im Papier-Overall.
Die quälen dich, wo sie können.
Die werden dich fertig machen. Keine Lockerungen, wenn es in Richtung Entlassung geht. Dass man sagt, ja, der darf mal ein Wochenende nach Hause, oder kannst du dann auch, wird auch schwieriger. Keine vorzeitige Entlassung. Also manche Leute, gerade wenn ihr jetzt 15 Jahre habt und ihr geht davon aus, vielleicht nach 10 Jahren Bewährung oder so und ihr steigt mit sowas ein,
ja,
das werden die euch später wieder vorhalten.
Verbaust du dir
so, ne? Also das kostet, deswegen machen das nur 5 Leute von 50.000, weil der Preis so hoch ist.
Der Preis klingt wirklich sehr, sehr hoch und der war dir ja bewusst, also diese ganzen Strukturen hast du ja tausendfach durchdacht. Wie lange hat es bei dir gedauert, deine Flucht zu planen? Wie viel Zeit hast du dir dafür genommen?
Ich habe später mal eine ganze Podcast-Staffel über Flucht gemacht und habe mir das so angeguckt. Ey, es gibt Leute, die sind, ich habe sogar mit jemandem telefoniert, mein Nuno Pontes. Das ist einer der bekanntesten Ausbrecher der Welt. Der hat mich Gott sei Dank irgendwann mal zurückgerufen. Wir haben 2 Stunden telefoniert und so beeindruckender Mann. Das ist jemand, der einen Ausbruch aus Pittsburgh, aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Pittsburgh, ein Jahr lang geplant und jeden Tag an diesem Jahr. Der hat ihn 4 Jahre vorbereitet. 1 Jahr lang hat der Tunnel gebraucht und so. Ein Genie. So, aber da ist auch wieder, ich bin kein Genie. So, also, ne, ich kann.
Hat man in der Poker-Story gehört?
Ist so, ich habe Defizite. Ey, der Typ, der hat zum Beispiel so ein Stück Styropor genommen, hat sich bei den Beamten angeschlichen, hat eine Schlägerei fingiert und hat dieses Styroporstück in den Beamtenschlüssel reingedrückt, in einer Bewegung und hatte dann den Abdruck von diesem Schlüssel in dem Styropor.
Smart.
Und hat daraus einen Schlüssel gebaut.
Krasser Typ.
Digga, ich kann nicht mal mit einem echten Schlüssel manchmal Türen aufsperren. Bin ich, so abends, oh, ich weiß, das ist einer dieser 4 Schlüssel, die passt. Was ist das los? Ich mach 4-mal durch, so, weißt du?
Und ich keiner
so,
hey,
kann doch nicht sein. Und dann am Schluss ist wieder der Erste. Ich so, okay. Also das war nicht die Gefahr, die von mir ausging. Die Situation bei mir war, ich war in den Niederlanden verhaftet worden und ich wusste, die schieben mich ab nach Deutschland. Und bei mir war so die Überlegung, okay, wenn ich weiß, wann die Abschiebung ist, ist es mir eigentlich egal, wie die Anstalt mich behandelt, falls ich scheitere. So, ich werde ja trotzdem abgeschoben. So, das war so der Gedanke.
Okay, das heißt, das war noch ganz am Anfang, bevor.
Ganz am Anfang. Ich kam gerade von draußen noch, ich hatte noch Kontakte. Viele Leute, die mit denen ich gearbeitet habe, sind noch nicht verhaftet worden. Und das hat mir so ein paar Möglichkeiten gegeben. Also erstens Geld, zweitens Netzwerk draußen zu nutzen. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, weil ich konnte von meiner Zelle aus, konnte ich so auf den Hof schauen und von dort auf ein Eck, wo die Mauer ist, oder vorher ist immer noch ein Zaun, davor ist dann meistens noch ein kleiner Zaun. Ich konnte das alles sehen.
Das also, war noch in U-Haft?
Das ist in U-Haft, in Niederlanden. In Almere Binnen, wenn es jemand interessiert.
Almere.
Das Gefängnis. Und ich habe immer damit gespielt, ich hätte eine Idee, wie das klappen könnte und so. Und dann kam eine Sache, und zwar, ich wusste, ich werde ausgeliefert in 2 Wochen am Mittwoch. Das war schon der erste Fehler. Die so, sie gehen am, sagen wir mal, 14.
Die das mitzuteilen war der erste Fehler, ne?
Okay, cool, am 14. Und dann ist genau in der Woche vorher einer der Leute entlassen worden, mit denen ich sehr gut war. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich ihm sagen konnte, so, ey, pass auf, am 14. um 9 Uhr würde ich ausbrechen zum Beispiel. Und wenn du mich bitte von dort abholen kannst mit ein paar Jungs mit einem Auto, bezahle ich dich dafür fürstlich, so auf die Art. Und das ging nur, weil der gerade entlassen wurde. Mhm. Und dann habe ich mit dem immer noch Kontakt gehalten über Telefon und so. Und das hat halt, der war da.
Und weil du ja sowieso jemand warst, der jahrelang auf Flucht war, war es dir zu dem Zeitpunkt, du warst ja noch nicht in Deutschland, war es es dir wert zu sagen, okay, hier, ich kann ja einfach wieder auf Flucht gehen.
So sieht's aus. Ich, ja. Deswegen ist dieser eine Punkt für mich so ein bisschen weggefallen. Weil ich so, ey, ich war 2 Jahre schon auf Flucht. Ich hatte meine Zelte schon abgebrochen. Ich habe meinen Namen schon vergessen. Ich wollte nie wieder nach Deutschland. So, das war für mich schon gegessen. Außerdem hatte ich auch nicht vor, den Typ zu bezahlen, muss ich auch sagen. So, ich so, ey, hol mich
ganz
ab.
Ganz normale Denkweise in diesen
ab,
Strukturen.
Mann, und ja, dann, wenn du mich, du kriegst gar nichts. So, du bringst mich hier raus und dann sehen wir weiter halt. Jetzt ist der natürlich trotzdem so ein Problem immer, weil du willst eigentlich nicht, dass jemand deine Pläne weiß. Deswegen habe ich da auch noch so ein bisschen in ihn im Unklaren gelassen und so. Es gibt ja dieses Benjamin Franklin Zitat so, 3 can keep a secret if 2 are dead. Mhm. So, und der war, wusste halt alles und dann wussten noch ein paar andere. Und es war mir dann damals schon so ein bisschen tricky. Aber gut, mein Plan war nicht so ausgefeilt, sondern ich wollte halt einfach einen Enterhaken bauen, den über die Mauer werfen, klettern, auf der anderen Seite ins Auto steigen. Das ganze Ding sollte halt nicht länger als eine Minute dauern, so gefühlt. Und dann halt, gib Stoff, Mann, lass mich raus an Autobahn, fertig.
Ich kann da an der Stelle schon mal unser gemeinsamer Kumpel Zick, den wir ja auch schon im Podcast hatten, der hat sich so ein Ding gebaut und meinte, Alter, du glaubst gar nicht, wie schwer das ist.
Klar.
Und das dann da auch noch hochzuwerfen.
Zu treffen, dass das da hängen bleibt, wo du es haben willst.
Das Ding ist ja, du ein Seil. Du baust dir dann auf blöd so 8 Meter Seil.
Mindestens, oder?
Wenn du 6,5 brauchst, baust du 8 oder 10. Wenn du 8 brauchst, also du baust sehr viel Seil. Du baust lieber zu viel als zu wenig. Und du merkst dann, dass du, wenn du das Seil flechtest aus dem Bettlaken zum Beispiel, das ist ja nicht wie, man, wie kann ich das zeigen? Das ist so.
Ja, nicht akustisch muss
man
es
sein. Man kann sich ja vorstellen, ja, also wenn man versucht, Bettlaken zusammenzuflechten, wird es halt kein schönes, perfektes Tau.
Das ist riesig, das ist eine Menge. Also du hast, wenn ich jetzt meine Hände so nach vorne vor meinem Bauch, so ein dicker Bauch, so viel Seil hast du schon mal.
Ja.
Das musst du ja auch irgendwie transportieren, das musst du dann irgendwie in den Hof kriegen und so. Haben dazu den Enterhaken, habe ich das Unterteil von dem Stuhl so ein bisschen genommen, könnte ich vorstellen. 2 Stuhlbeine, die aber, wie kann man das erklären? In den Schulen gab es manchmal so Stühle.
Klar, das Gestänge kennt
das
man schon.
Das Gestänge so, dass eigentlich sind es zwar 4 Stuhlbeine, aber es sind 2 Stangen, die so über Kreuz liegen. Und die nimmst du halt und zack, dann hast du eigentlich einen geilen Enterhaken. So, dann brauchst du noch ein Gewicht. Ich habe da noch so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es 1,25er oder 2,5er Scheibe aus dem Handel, aus dem Trainingsraum geklaut. Das noch mit eingeflochten. Das Ding war tödlich, Mann. Das war wie so ein Morgenstern. Das war gut. Dann übst du so in der Zelle, übst du dann so wie der fliegt, so ein bisschen, ob du das hinkriegst und so. Und ich hatte den Zellengenossen auch noch so. Der Arme tat mir voll leid, weil die haben den danach zerfickt.
Ja, genau, du ziehst ja auch Leute mit rein. Der kriegt ja mit, was du vorhast, oder?
Ja, deswegen kannst du es erst im letzten Moment alles bauen halt, weil der soll nicht viel Zeit haben, dich zu verraten so.
Mhm.
Und der tat mir ein bisschen leid im Nachhinein, weil ich habe damals gar nicht dran gedacht, aber der hat danach bezahlt. Und der Plan war easy, Mann. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe nicht mal versucht, aus der Zelle rauszukommen, sondern ich habe halt gesagt, okay, die bringen uns eh jeden Tag in den Hof runter. Im Hof ist ein Beamter dabei, der Hof ist riesig, das sind, was weiß ich, 150, 200 Leute, die im Hof unterwegs sind. Ein Beamter irgendwie, der da kontrolliert. Natürlich kommen die relativ schnell,
ja,
aber ich habe vorgehabt, Mann, dass ich 1 Minute brauche. Vom ersten Zaun bis zur Mauer, bis zum Parkplatz, 1 Minute war so mein Plan. Es sind 3 Zäune, ein Zaun ist ungefähr 2 Meter hoch. Ein Zaun ist ungefähr 6,5 Meter hoch und danach kommt noch die Mauer. Und auf dem zweiten Zaun ist eben oben Stacheldraht.
Diese Rollen, ne? Dieses
NATO-Draht und das ist ein sogenannter Klappzaun. Müsst ihr euch vorstellen, der geht nach innen geneigt.
Ja.
Und wenn du jetzt hochkletterst und du hältst in den Zaun rein, dann klappt oben ungefähr der obere halbe Meter so nach innen um und dann kletter halt mal in den NATO-Draht rein. Das
ja,
ist,
das hat diese Klingen, das bleibt hängen, ne?
Du
also
kommst
da nicht mehr raus.
Der Unterschied zwischen S-Draht und
also NATO-Draht, ja, der Stacheldraht ist Spitzen, die nicht geschliffen sind, sondern einfach Spitzen, die sind manchmal nicht mal angespitzt, meistens nicht mal angespitzt, sondern nur abgekartet, tak, tak, tak. Und NATO-Draht ist, als wären das Rasierklingen.
Genau.
Die sind halt in beide Seiten geschliffen.
Wie so Widerhaken halt.
Wie so eine Axt eigentlich, ja, wie eine Axtklinge.
Ja, ich glaube, Leute, die oft Gassi gehen und irgendwelche schönen Strecken an irgendwelchen militäralten Bunkern vorbeigehen, die kennen diesen Draht von sehen.
Und du kommst da wirklich nicht gut raus. Also es gibt keinen guten Weg, da durchzukommen. So, du wirst, nee. This shit is gonna fuck you up. Das weißt du sicher, du wirst hier nicht durchkommen gut.
Es gibt Leute, die haben so eine Dinger mal zu Übungszwecken aufgebaut und wenn das in deinen Klamotten hängen bleibt und so, das ist,
das war's. Du
kommst ja nicht mehr raus.
Du kommst nicht mehr raus.
Das ist
du
schwierig. Das ist ein Riesenfummelei.
Du kannst dich, es gibt Leute, die sind tatsächlich in solchen NATO-Draht verblutet.
Ja genau, du schlitzt also dich halt komplett auf.
Es gibt Leute, die sterben da drin.
Dafür ist er ja da.
Bevor du sie dann holst. Und mein Plan war so easy. Ich so, okay, pass auf, ich nehme diesen Ding mit raus in einer Jacke. Du hattest in den Niederlanden, hast du ganz andere Regeln als hier. Wir haben Privatkleidung komplett gehabt.
Ah.
Und ich hatte einfach diese, stellt euch die schwarze North Face Jacke an, die ich halt immer trage, so gefühlt so. Einfach ein schwarzer Windbreaker. Aber die Marke ist, sag ich einfach. So ein Windbreaker hat den Vorteil, dass du unten, du kannst ihn eigentlich überall zuziehen, wo Öffnungen sind. Mhm. Da sind überall Gummis. Ich hab das Seil rein, hab das Ding zugemacht und hab's überall zugezogen und dann fast schon wie so ein Rucksack. Mhm. Kannst du ihn dann einfach mitnehmen halt. Und so habe ich es so in der Hand gehabt, bin raus in den Hof, hat keiner gecheckt, war gut. Und der Plan war, am Ende des Hofgangs sollte mein Zellenkumpel und ein anderer so tun, als machen die eine Schlägerei.
Kurze Frage, warst du aufgeregt, angespannt?
Die Stunde war krass, ja. Mhm. Weil ich hatte vor, das am Ende des Hofgangs zu machen, wenn alle Gefangenen reingehen, dann geht nämlich der Beamte auch so zur Tür und zählt.
Klar, Fokus ist auf die.
Der zählt, weißt du, der weiß, ich habe 112 Gefangene draußen, die müssen auch alle wieder rein. So. Und so war so der Plan. Dann saß ich halt da, hab die ganze Zeit, du denkst, hoffentlich kommt keiner und schaut in diese Jacke rein. Das ist ja einfach wie so ein Sack halt, weißt du, wie so ein Beutel.
So ein Turmbeutel.
Halt, aber fünf Turmbeutel so. Ja. Das ist richtig viel Zeug. Wie ein kleiner Mensch eigentlich. Also richtig viel Zeug so.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Pollux.
Was haben Sie in der. Nee, die Jacke hatte ich nicht an, sondern die hatte ich so unterm Arm. So. Und dann habe ich sie neben mich gelegt, draufgesetzt, so ein bisschen und so. Und dann, wenn einer kommt und sagt, was haben Sie in der Jacke, bin ich gefickt. Ja, 10 Meter Seil und einen Enterhaken, aber es passt schon. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Brauchen Sie, ignorieren Sie es. Das sind nicht die Druiden, die sie suchen.
So. Aber wo du es jetzt nochmal erklärst, ne? Mhm. Und auch mit den Zäunen und der Mauer und dem NATO-Draht. Mhm. Das ist auch nochmal eine Erklärung dafür, warum das so wenige Leute versuchen. In wie vielen Fällen klappt das denn? Also sind wir mal ganz ehrlich.
Fünf Stück schafft schon so im Jahr.
Ja, von?
50.000.
Naja, also ich meine, das ist eine Quote.
Ja, du hast echt viele.
Nicht, aber du hast ja mit Leuten zu tun, die nicht viel von Quoten halten, weil wie viele Gangster kommen unbeschadet durch ihr Gangsterleben, weißt du? Das ist so.
Das ist dieser unbelehrbare
Optimismus. Ich war 21, pass auf, wenn heute weiß ich,
nimm es Dummheit.
Ganz ehrlich, es gab zwei Dinge. Ich wusste, ich ging damals von 10 Jahren aus, weil ich dachte, ich werde nach Jugendstrafe verurteilt. Ich wusste, ich krieg 10 Jahre. Ich dachte, ich krieg 10 Jahre Jugendstrafe, 10 Jahre Jugendgefängnis in Deutschland, von denen ich dann irgendwie die ersten 4 im Jugendgefängnis sitze und dann nochmal 6 im Erwachsenen. Das war viel. Es ist die Hälfte meines Lebens damals gewesen, so was ich wusste. Und es gab noch die Option, die verurteilen mich als Erwachsener und geben mir SV. So, also es können auch 20 sein, so, aber unter 10 werden es nicht.
Weißt
du
jeder,
mir
was
klar.
Das heißt mittlerweile? Sicherungsverwahrung.
Also es sah nicht gut für mich aus, deswegen mein Einsatz war hoch. Zweitens, ich war auf Flucht. Drittens, die Infrastruktur hat gestanden. Ich hätte sofort weiter auf Flucht sein können. Das war kein großes Problem. Dann gab es noch das, dass die Bullen meinen Hund hatten.
Ich wusste,
in welchem Tierheim der ist. Ich so, okay, pass auf, weil in dem Moment, wo die noch suchen, gehe ich schon rein ins Tierheim mit der Knarre und hole den Hund. Und das wäre der Tag gewesen. Also, das war ein krasser Tag, den ich vorhatte. In der Nacht auch, du überlegst. Ich
habe so viel zu tun.
Ich saß an dem Abend da, hab das Seil nochmal gemacht, hab alles überprüft. Der Plan war, dass ich halt so 3-4 Lagen Klamotten anziehe. Weißt, ich hatte so viele Klamotten an. Jacken, Pulli, Ding, noch ein Kapuzenpulli, Handschuhe, noch eine Hose für den NATO-Draht halt so. Ich wusste schon.
Das wird ja woanders gar nicht gehen, wo du in Haftkleidung bist, ne?
Irgendwie also geht's. Dann ziehst du halt 10 Hafthosen an, noch lange Unterhosen. Es geht, du kannst ja immer mehrere Lagen Unterhosen anziehen. Du kannst dich auch, Alter, ich habe schon Leute gesehen, die haben sich mit Zeitschriften eingewickelt. Mhm. Komplett überall so Zeitschriften drüber, so als Bodyarmer, weißt du, um Stecherei zu überstehen. Das geht schon. Das Ding ist, ich saß dann so und dann der Zerngenosse schläft irgendwann ein so und ich weiß noch, seine letzte Frage so, machst du wirklich morgen früh so? Und ich so, klar mach ich und so. Und dann war der halt weg und dann bist du so allein und denkst du, oh, Alter, und ich...
Wie oft gehst du diesen Plan in deinem Kopf durch? Denn du hast ja nur diese eine Chance.
Das Problem, erstens, ich bin wirklich nicht so klug. Ne? Wenn, wie gesagt, wenn du mit jemandem wie jetzt Nuno Monte, der Pittsburgh Six, hört euch die Folge an, die habe ich sogar im Open, könnt ihr euch überall anhören. Diese Leute, die sind anders. Weißt du, der hat extra gesucht, wer in dieser Anstalt ist am nächsten an einem Tunnelbauer und findet irgendeinen Typ, der mal in der Grube gearbeitet hat und übernimmt den, lässt sich von dem Pläne machen, die Boden beschaffen, gibt dem Mineralproben, lauter solche Sachen.
So richtig Prison Break-mäßig.
Ganz anderer Level. Ja, ich bin nicht Michael Scofield. So. Bei mir war wirklich, ich konnte mir manche Dinge einfach nicht vorstellen. Ich so, okay, ich versuche dort hochzuklettern und dann zu springen. Falls das nicht klappt, Plan B, Enterhaken. Aber ich habe nicht die Fähigkeiten, dann zu sagen, irgendwas da noch zu berechnen oder so. Bei mir war eher körperlich. Ich so, okay, kann ich das körperlich? Ja, fertig. Ne? Wie viel? Also ich ziehe mich da hoch im Notfall. So, das kann ich. Und mehr gab es nicht vorzubereiten. Mhm. So.
Aber schon krass, wie druckresistent und stressresistent man dann auch einfach automatisch werden muss in so einem Konstrukt.
Mann, ich war für das, dass ich eine Stunde lang im Hofgenuss sitze, das war eine krasse Stunde so, ne? Aber im Grunde, das ist auch, weil der Roman sagt immer so, dieses, das ist jetzt, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Für mich hat es schon Sinn gemacht, weil ich hatte nicht mehr als dieses Vehikel an Körper und dieses Gehirn. Das ist alles, was ich habe. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas getan habe, was mir gezeigt hat, ich kann mich auf mich selber verlassen. Weißt du, bevor du zum Beispiel einen Raub gemacht hast, weißt du nicht, ob du einen Raubüberfall machen kannst. Weil erst in dem Moment, wo du das machst, wenn dann deine Hand zittert, deine Stimme, du sagst, die zittert, der Typ gibt dir nichts, so, dann merkst du plötzlich, aha, ich bin dafür nicht gemacht.
Guck mal, es ist ja auch total einfach für mich, das jetzt zu sagen. Ne? Ich habe so viele Sachen in meinem Leben gemacht, wo andere sagen, Alter, bist du dumm oder was? Also richtig dumm.
Und trotzdem, jedes Einzelne war ja für dich so ein, das musst du dir auch selber erstmal beweisen, in Anführungszeichen. Und
für mich war es halt Lebensrealität, für dich in dem Moment auch, ich check das schon.
Und ich war halt in dem Alter, weißt du, ich würde das heute so, keine 10 Pferde würden mich kriegen, das zu probieren, weil damals, ich war gar nicht fähig, eine Konsequenz wirklich abzurechtschätzen. So.
Mhm, ja.
Und ich war mir sicher, das ist ja auch schon wieder dieses, schaut mal wie dumm, ich war mir sicher, ich werde am Mittwoch ausgeliefert. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Das ist so die so, ja, nee, jetzt müssen sie erstmal hier bleiben, weil wir müssen das neu bewerten.
Aber
so,
das steht hier.
Ich so, ah ja, das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Ich will gar nicht. Ich werde nie vergessen, bei der Verhandlung sagt der Richter so zu mir, also ja, aber sie haben ja bla bla. Und ich sag so, was hätte ich denn machen sollen? Ich war auf Flucht, Mann. Ich musste Geld verdienen. Ich musste das machen. Ich war 2 Jahre. Wie sagen sie mir, von was soll ich denn leben? Und er schaut mich an. Sie hätten sich stellen sollen mit einem Haftbefehl. Da sollen sie sich stellen. Und ich so, ah, oh fuck, das war meine ganze Verteidigung, die ich hatte für den Fall. Also wenn sie das so sehen, dann auf die Idee bin ich nicht gekommen und damit ist der Fall abgeschlossen. Das war's. Wirklich, ich bin in der ganzen Zeit, in der ich mich in 2,5 Jahren Urlaub habe ich mich auf diese Situation vorbereitet. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, mich zu stellen. Also dass der das sagen wird.
Ja, aber gut, das ist ja auch klar in der Lebensrealität.
Ich hätte so gerne mal Mäuschen gespielt bei den ganzen Beamten, Richtern, Staatsanwälten, was die so alles damals über dich gesagt haben.
Der ist psychisch krank, Mann. Der hat einen Schlagart. Alleine so Taten zu begehen, ist immer noch mal ein bisschen anders, weil du musst dich immer wieder selbst pushen. Das genau. So, auch wenn du gerne alleine trainierst, ist trotzdem leichter, wenn du einen Spotter hast, der dich anschreit. So.
Ja. Yes.
Und ich war so ganz alleine halt so. Und dann kam aber der Pate. Und so der Pate 1 ist gelaufen.
Mhm.
Und ich so, okay, den ziehst du dir rein. Die 3 Stunden gibst
aus
du dir
Zufall?
Jetzt einfach so. Ja, war Zufall.
Krass.
Dann habe ich bis 4 Uhr nachts irgendwie das noch angeschaut, dann ein paar Stunden geschlafen. Dann kam dieser Moment raus, den Hof. Letzte Chance nochmal abzublasen. Ich so, nein, okay, ich zieh durch.
Was wiegt denn dieses Konstrukt ungefähr, was du da gebaut hast?
Boah, super schwer zu sagen, aber 3 Kilo.
Mit dem, mehr mit dem Stuhlgestänge.
Das Bettlaken ist halt schwer auch, das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Das Gestänge, alles zusammen, lass es 3 Kilo sein, aber das...
Ja, ja, die Wäsche.
Wäsche so. Kann ich nicht schätzen.
Das hat bestimmt 6-7 Kilo.
Hat schon ein paar Kilo. Und dann gehst du raus, okay, dann sitzt du da die Stunde und dann fangen die an, sollen diese Schlägerei machen. Und ich sehe schon, wie sie sich so schubsen, so...
So lächerlich,
schulhofmäßig. Das ist wirklich richtig. Und der Beamte ist so fast schon neben mir so.
Oh.
So, und er will nicht gehen, weil er sieht, dass ich so zurückbleibe, so in der Mitte des Hofs irgendwie. Und ich so, schauen Sie die Schläger, so, die fechten, so, sei fechten, so, sie kämpfen. Und er schaut mich so an und er so, hey, Lüchtenende halt, also das heißt Hofgangende, so, ne?
Hört auf mit den Scherzen. So.
Ich war alleine schon am Hof, ich war schon ganz allein. Alle anderen waren schon so Traube, so am Eingang, so haben gewartet, dass er die Tür aufsperrt. Und damals, ich weiß nicht, warum ich es gesagt habe, aber eher so, ja, Hofgang Ende halt, jetzt, ne, gehen sie rein und ich so, heute nicht. Und der so, hä? Und ich renn halt einfach los. Und ich habe in meiner Hand diese riesige Jacke so.
Jetzt oder nie.
Und renn halt so und die sind so, ihr müsst euch vorstellen, es sind so 50 Meter von der Mitte nochmal locker 50 Meter bis zu dem Eck, wo ich hingerannt bin. Und ich habe mir diese Jacke... Also wenn ihr euch wirklich so eine Jacke vorstellt, einfach ein Windbreaker. Stellt euch vor, ihr habt da was drin und ihr bindet ihn unten zusammen und auch an den Ärmeln so überall zusammen. Und jetzt habe ich mir den mit der Kapuze über den Kopf.
Wie so ein Schildkrötenpanzer hinten.
Und dann lag der hinten wie ein Schildkrötenpanzer auf meinem Rücken.
Ich kann es mir vorstellen.
Das war perfekt so, weißt du? Und ich renne, also ich mach den beim Rennen, ich komme so in dem Eck an, ziehe mir die Kapuze so drüber, drehe mich um, der Beamte steht 1:1 noch genauso da und schaut mir so hinterher. Keine Reaktion. Ich so, geil. Schon lass wieder ein paar Sekunden.
Hat er schon gelacht? Hat
er
schon
er war noch so, er dachte, ich hab was vergessen. Bestimmt, weißt du, der da, ey, warten Sie kurz, der dachte nicht, ich renne. Mhm. Und dann schaut er noch so und ich halt, zack, der erste Zaun war so 2,5 Meter, so wie an jedem Sportplatz, so mit so Längen, Stangen und so. Ich, Einsprung, Tack, drüber. Auf der anderen Seite, ich schaue, ich sehe jetzt, er bewegt sich. Und ab dem Moment, ich so, okay, jetzt, er rennt, er hat Funkgerät, so zack. Ich weiß, ab jetzt läuft so diese Zeit.
In seinem Mikro, der Idiot versucht's wirklich.
Er versucht's wirklich, keine Ahnung, was er gesagt hat, so. Und der zweite Zaun, müsst ihr euch vorstellen, unten, die war auch wieder dieser feste Metallzaun mit Metallstäben. Mhm. Und ab 2,5 Meter hat Maschendraht begonnen.
Okay.
Und ich so, bam, okay. Zack, angefangen zu klettern. Und ich bin genau im Eck geklettert. Das ist jetzt ein Tipp, das tut mir leid, versucht nicht aus dem Gefängnis auszubrechen, ist super, super blöd. Aber diese Klappzäune klappen im Eck nicht. Mhm. Was doch Sinn macht, weil wie soll denn die Konstruktion sein, dass die Eckstange auch gerade auf beiden Seiten runterklappt? Die klappt nicht wirklich, sondern die biegt sich nur durch und so. Die klappen richtig gut nur an den geraden Stellen. Im Eck klappt es nicht so gut.
Das ist schon smart.
Und dann, das war eigentlich nicht das große Problem. So, der hat nicht wirklich runtergeklappt, aber während ich dann in den NATO-Draht rein bin, habe ich meinen Kopf einmal so zurückmachen müssen und dabei ist mir der Enterhaken, die Jacke, mein Turtle-Panzer nach hinten runtergefallen.
Scheiße.
Aber ich dachte mir so, okay, scheiß drauf, jetzt hänge ich eh schon in den Zaun.
Also ist es doch ein Anker.
Vorbei, zack, zack. Ich kletter drüber. Ich komme oben an und es gibt so einen Moment, weil mein ursprünglicher Plan war, ich springe von dem einen Zaun zur Mauer, halt mich an der Mauer so fest, zieh mich drüber. So war mein Plan.
So parkourmäßig, ne?
Weil ich konnte nicht sehen, wie weit der Abstand ist. So du kommst ja nicht so nah ran an den Zaun normal, dass du das so richtig, du schätzt so, ne? 3 Meter weit, keiner. Und ich stehe oben so auf 8 Meter in dem NATO-Draht, bin halt schon nackt, ich habe nur noch ein Unterhemd an, alles andere hängt in dem Draht, blute aus überall, allen Löchern. Und der Zaun wackelt so ein bisschen und ich schaue so und es sind locker 8 Meter oder so. Weiß ich so.
Spring die mal rüber.
Und in meinem Kopf war noch so während ich noch so hochschaue, so ich so, dann schaue ich so hoch, ich so, das geht nicht. So, okay,
vor allen Dingen ohne Anlauf auch noch, ne?
Du springst ja und ich klatsch unten in die Mauer einfach so rein wahrscheinlich so und rutscht dann so runter wieder. So komm ich so. Und dann so, okay, was machen? Ja gut, weiter halt, weil hier kann ich jetzt auch nicht bleiben. Und roll mich so rum und fall halt von oben runter. Mhm. Und unten war Gras, das ging. Klatscht so auf meinen Arsch, stauch mir den Rücken, alles blute, hör jetzt den Alarm so.
Sirenen oder was kommt da durch?
Ich weiß gar nicht mehr, es war verschiedene, da laufen so 10 verschiedene Geräusche.
Alles was die haben.
So, Alter.
Wie so ein Faxgerät.
Standby, keine Ahnung, was da los war. Und jetzt habe ich im Hintergrund so eine Geräuschkulisse, weil ihr müsst euch vorstellen, da sind so 50, 60, 70 Fenster pro Seite, es sind 2 Seiten, macht 150 Fenster oder so, die dich halt sehen können. Und plötzlich, sobald der Alarm losgeht, jeder Gefangene schaut mal am Fenster, so weißt du, hörst irgendwie Geschrei, du hörst Tumult, du schaust mal am Fenster.
Ey,
so,
mal was los.
Du siehst so, weißt du, die bringen gleichzeitig die Leute aus dem Hof.
Die Hälfte lacht schon.
Die bringen die Leute aus dem Hof ja auch rein, so schnell wie möglich.
Das
jeder muss
in
Zelle,
sehen.
Zack, 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 ihr dürft nicht draußen stehen. Alle sind am Fenster. Und schon wie ich so oben war, alles, du hörst, und dann falle ich so runter, du hörst, und halt auch so voll
wie so Kommentator.
Stimmen, so Kommentator, und läuft alles zum Hintergrund, und dann hör ich schon der Erste so auf die Art, so, ja, und jetzt du Depp, so universell in jeder Sprache, jetzt stehst du neben Todesstreifen, so, kommst nicht weiter, Trottel, so, was bist du, dumm oder was? Und ich denke mir so,
und du so, mach das mal nach.
Ich bin echt dumm, so, und dann sehe ich aber, dass mein Schildkrötenpanzer ist unten an den Zaun hingefallen. Und ich gehe so hin.
Auf deine Seite quasi?
Auf die andere Seite. Aber er liegt auf der anderen Seite vom Zaun.
Ach so, ich verstehe. Du kannst es sehen von dort.
Und ich sehe das so und ich denke mir, und fummel so ein bisschen durch, drück meine Hand zu da ans Gitter. Und es ist ja dieses längliche Gitter.
Ja.
So bei jedem Sportplatz haben sie eigentlich diesen Zaun. So. Ihr könnt euch vorstellen, der Abstand, wie 10 Zentimeter.
Ja.
Und ich mach so ein bisschen rum, fummel so rum, krieg die Jacke, krieg sie auf, mach den raus, krieg ein Stück vom Seil, fang an, das Seil durchzuziehen. Und bei jedem Knoten halt muss ich reißen. Mhm. Aber dazwischen geht's so, pack, mit dem Fuß dagegen, tak, 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 pack. Und plötzlich von diesem Buh, du Depp, plötzlich wieder. Neben mir kommt so ein Haufen Seil halt, weil ich ziehe so wie so eine Cartoonfigur, der Seilberg wird immer größer, nehme so, ich ziehe ihn so ab. Und irgendwann kam halt dieser Enterhaken. Und ich so klonk, klonk, klonk und mit ganzer Kraft reiße ich dieses Teil halt durch dieses 10 cm Loch.
Du hast es da durchbekommen?
Ich hab's irgendwann
durchgehabt. Ich denk die ganze Zeit, Alter, bist du dumm.
Die Scheibe geht, das andere geht, du brichst ihn halt, du quetschst ihn.
Verbiegst ihn, aber egal.
Ihn und dann ist er komplett im Arsch auf der anderen Seite. Das ist nicht mehr das, was du haben wolltest. Aber
besser
als
nichts.
Du hast deinen Teil, du hast es auf der anderen Seite. Und jetzt ist ganz anderes Schuh. Und das Ding ist ja, das sind, ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt vielleicht eine Minute drin. Von Loslaufen oder 1,30 maximal. Und es sind immer noch keine Beamten. Und ich bin an der Position, ich kann gefühlt einen Kilometer in beide Richtungen schauen. Weil ich sehe die ganze Länge der Mauer.
Ja.
Ich wusste nicht, von wo die kommen, aber ich wusste, sie können nicht einfach
aus spawnen nichts,
halt so. Ja, sie müssen irgendwo laufen. So. Wenn ihr lauft, wir sehen uns. Ich habe auf jeden Fall 20 Sekunden, 30 Sekunden, bis ihr hier seid, egal von wo ihr kommt. Und dann fange ich halt an so zu werfen. Erster Wurf, gar nicht geklappt, weil super schwer hochzuwerfen. Und auf der Mauer, und das ist auch ein Fehler, den die damals hatten, ich weiß nicht, ob die es heute noch haben, die haben Bewegungsdrähte auf den Mauern. So 8 Stück nebeneinander.
Was bedeutet Bewegungsdraht?
Wenn irgendwas dieses Ding berührt, so mehr als einen von den Drähten, dann geht wieder ein Alarm los.
Ah, okay, die sind so gesichert.
Und ich habe aber auch Gefängnisse, zum Beispiel in Straubing haben die auf der Mauer gar nichts, weil der Zaun davor ist schon so.
Tödlich.
Und dadurch kann nichts hängen bleiben. Und da oben bleibt alles hängen. Sobald ich es oben habe, bleibt es hängen. Das wusste ich. Und auch wieder jeder Wurf. Und also hey. So immer, wie in so einem Fußballstadion.
Wie weit bist du vom Gebäude weg?
120 Meter.
Ah, okay.
So, von diesen Seiten so.
Und pusht das auch nicht enorm noch zusätzlich?
Pusht enorm so, aber mir Adrenalin-Ding, so ich blute, ich bin im Unterhemd, weißt du, ich schaue auch immer wieder, sehe ich oben so, die ganzen Sachen hängen so drin, da hängt eine kompletter Thrift-Store, Alter, weißt du, hängt oben in den NATO-Draht. Und irgendwann, dritter Wurf, bleibt das Ding oben hängen. Ich so, ja, weißt du, und fang an zu klettern, tak, tak, tak. Sehr viel schwerer, als ich gedacht habe. Also es hat viel schlechter funktioniert, weil ich habe mich so gesehen, so dadum, dadum.
Wie im dadum, Film halt,
wie,
ja.
Weißt du, wie du so läufst, die Füße an der Wand, so laufe ich so hoch.
Easy,
aber dann
Comic.
Habe ich mich überhaupt nicht getraut, so viel Druck auf dieses Seil zu machen. Ich wollte nur, dass es nach unten zieht, weil nach unten hat es gehalten halt. Und ich kletter, Leute flippen aus. Ich sehe auch schon aus den Augenwinkeln so Bewegung, okay, jetzt nicht mehr viel. Und ich bin, weiß ich nicht, Alter, so hoch, weit wie jetzt von der Decke hier noch so 1,5, 2,5 Meter bin ich gefühlt noch weg. Das Ding flippt, Alter, das Teil kommt runter. Ich sehe noch oben den Haken.
Shit.
An dem Haken ist ja, wie gesagt, diese 1,5 Kilo oder ich denke, es war 1,25 Kilo Gewichtsscheibe. Die flippt so hoch in die Luft. Und ich falle rückwärts runter, während ich nach oben schaue, klatsch wieder auf den Rücken und sehe dieses Ding auf mich zu.
Knockout, der hat sich selbst gefangen.
Wie so eine Stahlspinne, Mann. Und 1,5 Kilo, Alter, aus 8 Metern in deine Fresse bist du einfach tot, Mann. So ein Stahlstück, weißt du? Und es fliegt, fliegt, fliegt und neben mir so ein Boot. So, und in dem Moment so, ich wusste halt, ich schaff's nicht mehr so. Ich habe keine Zeit mehr, jetzt kommen von dort 8, von dort. Alter, du siehst nur noch wie so.
Denk
vielleicht
mal
ganz
fuck
kurz
off.
Zu dieser Situation mit dem Klettern. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Zuhörer das schon mal gemacht haben, an einem festen Seil über 2 Meter. Das ist wirklich schwer. Du musst in die Waagerechte gehen, damit du überhaupt eine stabile Position kriegst. Das trauen sich die allermeisten Leute schon gar nicht mehr. Und wie hoch ist das? 8 Meter?
Das ist eine 8 Meter.
Ja, Digga, also das ist schon echt schwierig.
Dein eigenes Körpergewicht.
Ich bin so fit gewesen damals auch, dass ich kann mich komplett mit Armen an dem Seil 8 Meter hochziehen. Ohne Beine so. Okay. Also das geht schon, nur erstens ist es kein richtiges Kackseil, sondern du bist die ganze Zeit, das wackelt alles, dann ist es diese Mauer. Man unterschätzt diese Steilheit einfach. Mhm. Es ist einfach gerade hoch.
Klar, 90 Grad.
Das ist eine Mauer halt.
Das ist eine fucking Mauer und so. Und bis heute, desto länger ich zurückschaue, so desto weniger weiß ich, ob es Einbildung war oder ob es wirklich passiert ist. Aber ich bilde mir ein, dass die Kameras, die nach innen gerichtet sind, schon nach außen sich gedreht haben.
Mhm.
So dieses so, Alter, wo geht denn der hin? So, weißt du, wie ich meine? Weil ich war mir schon so sicher. Ich bin weg, ihr Wichser. Dann runtergeklatscht, dann waren die schon da für einen neuen Versuch. Macht gar keinen Sinn, weil die ziehen dich auf jeden Fall von deinem Seil runter. Dann war eigentlich alles nur noch Schause. Ich wusste, jetzt ficken sie mich. Und ich stand aber ich habe dieses Seil mit diesem
Enterhaken.
Und ich drehe das so, weißt du nicht, so ich schwinge das vorhin und
wie so ein Morgenstern.
Ihr Hurensöhne, so, oder?
Gab es einen Moment, dass du irgendwo gedacht hast, okay, ich brauche hier nicht weitermachen?
Ja, noch nicht, nein. Ich so, jetzt war's für die Audience. Ich wusste, ich brauche nicht weitermachen.
Du kleiner Schauspieler,
aber, nein,
ganz schön
das Ding
krass.
Ist, die kamen ja so Und dann hat mein Ding gegriffen. Das habe ich in den Jahren im Knast abgelehnt. Aber zu der Zeit habe ich das noch gehabt. Am Anfang war ich, daran erkennst du auch Leute, die noch nicht lange in Haft waren. Zum Beispiel, wie zu mir beim allerersten Mal, wenn zu mir im Knast jemand gesagt hat, ja, ausziehen. Habe ich gesagt, was ausziehen, Alter? So, man gibt noch Widerspruch. Da, am Ende, du machst gar keinen Widerspruch mehr, weil es hat keinen Sinn. Und da war ich aber noch so ein bisschen dieses, okay, Alter, lass das Ding fallen, ne, bla bla, sonst holen wir einen Hund und so. Und ich sag halt noch so, ja, ich mach im Afman, weißt du, ich töte deinen Hund, bring den nur, ich schlachte ihn und so, weißt du. Und ich war noch auf dem Film so. Und dann kam von der Seite, irgendwie drängelt sich so einer durch mit gefühlt so einem übertrieben großen Kanister Gas halt, weißt du. Und pff, fängt an so zu sprühen. Aber dadurch, dass das so in dem Eck war, alle haben abbekommen. Alle. Weißt du, die waren ja so ein kleiner Kreis um mich rum, so im Eck gestanden. Der sprüht so, jeder kriegt was ab, ich krieg was ab. Ich habe Brille noch, Brille schützt ein bisschen am Anfang. Und gehe aber runter halt, habe auch das Teil dann fallen lassen. Dann alle auf mich drauf. Und jetzt, ich weiß nicht, dieses wenn mehr als ab 4 spätestens Beamte versuchen, dich auf den Bauch zu drehen, wird's halt albern, weil der eine will dich links rumdrehen, der nächste kickt dich rechts rum. So, die wissen ja nicht, was sie machen. So, jeder kickt in irgendeine Richtung, alle sind panisch, einer zieht an deinem Ohr, einer gefühlt, weißt, einer an deinem Fuß, der nächste will deinen Arm halten. Und wenn die dich einfach lassen würden, könntest du anständig dich hinlegen, aber es ging nicht. Und ich weiß noch, das letzte Bild, was ich hab, so, weil ich habe richtig Schläge bekommen, das letzte Bild, was ich so hatte für den einen Moment, ich sehe so eine, das war eine Beamtin, und ich sehe so ihr so wutverzerrtes Gesicht und sehe so und dann so ihr Bein hoch und sehe von kurz so von unten ihren Fuß halt ihren Stiefel so und dann pack genau in die Fresse halt.
Der kurz hat ihr Licht geschmeckt. Aus
und nächstes Mal richtig zu Bewusstsein komme ich, die tragen mich gerade. Ich habe keine Kabelbinder zu dem Zeitpunkt drauf, gar nichts. Die tragen mich, jeder ein Arm, jeder ein Bein und so. Und also mein Bauch zeigt nach unten und meine ganzen Glieder nach oben.
Ja, okay.
Also die ziehen mich so nach hinten und tragen mich zu zehnt halt.
Wie so ein Schwein.
Und ich höre aus den Fenstern so, ey, you bastard. Also weißt du, sie verfluchen sie. Ich sehe Tassen fliegen auf uns, Ding
richtige
fliegt auf uns.
Aufstand.
Die Leute schmeißen aus den Fenstern, die flippen aus. Ich denke mir, ich weiß nicht, ob gut ist, Tassen auf mich zu schmeißen. Danke und so. Und deswegen im letzten Moment, wir gehen so auf so eine Tür zu, ich war da ja noch nie, weißt du, da kommst du ja normal nicht hin als Gefangener. Und im letzten Moment, ich denke mir so, ich habe mich ja die ganze Zeit nicht bewegt dann. Im letzten Moment, ich reiß so mein Bein los und schaffst du mal, das so gegen den Türrahmen zu stellen. Und dann wieder, und ich drück nochmal so nach hinten mich weg und dann nochmal halt alle, pack. Dann plötzlich sind wir in so einem Aufzug und ich weiß nicht, also auch ein Aufzug voll mit Menschen und du bist unten so im letzten Eck. Drücken sie dich so rein, deine Fresse so. Ich habe schon lange keine Brille mehr, ab dem Moment auch. Ich weiß bis heute nicht so wirklich, was zu sehen gab. Ich hatte danach wochenlang, monatelang keine Brille mehr. Und das war so das Ende. So. Dann oben haben sie mir die restlichen Klamotten runtergeschnitten. So. Dann liegst du plötzlich so nackt da, überall voll diesem Pfefferscheiß. Alles brennt, du kotzt, du hustest, du lachst. Weil schon, ich war wahnsinnig. Also,
genau, dieses wahnsinnige Lachen.
Also, ich lache, ich schreie, ich trete gegen die Tür. Genau, es ist Sonntag früh, halb 10. Weißt du schon?
Da hattest du das Buch, The Art of War, also die Kunst des Krieges, hast du da bestimmt noch nicht gelesen, ne?
Das war ja vorbei. Ich meine, das war eher Hagakure, Alter. Das war kein chinesischer Scheiß, das war Japan-Shit, Alter.
Da steht irgendwo, kämpfe nur, wenn du weißt, dass du die Chance zum Gewinnen hast.
Ich wusste, die bringen mich nicht um.
Nee, also das ist dein Gewinn. Du hast also gewonnen, du bist nicht umgebracht worden.
Ich dachte mir, ich war mir oben, dachte ich eigentlich, ich krieg's jetzt nochmal. Weil die auch ja, du hast ja selber von denen auch die ganze Zeit im Aufzug. Alter, der Aufzug war ja voll mit Pfeffer.
Klar, jeder hat das ja auch an sich.
Jeder im Aufzug hat gekotzt, geschnieft. Ich spüre nur von allen Seiten irgendwie so aus meinen ganzen, läuft die Scheiße raus, halt so aus mir, weißt du schon, aus Augen, aus Ohren, aus Nase, so, du lachst, du hustest. Und dieses, ich schwöre euch, wenn ihr das nicht kennt, wenn euer Kopf auf eine harte Fläche gequetscht wird und dann irgendwie jemand sein Knie mit seinem ganzen Körpergewicht in dich reindrückt, du hast die ganze Zeit dieses Gefühl so, gleich platzt mein Schädel, so, weißt du, weil du, und die haben das auch nicht so oft, die Situation, noch dazu, ich habe das ja extra am Sonntag gemacht. Das ist Sonntag früh.
Überraschungseffekt.
Die waren gar nicht auf dem Film so. Ich wusste, es sind weniger Leute da. Das waren wahrscheinlich alle Beamten in der Anstalt, die da gehen mussten halt.
Und was passiert dann? Wirst du danach direkt isoliert?
Erstmal, die haben mich nicht duschen lassen dann auch so. Das war so, du musst in dieser Scheiße dann sein.
Auch noch als extra Qual.
Ich habe so wie so einen Papier-Overall, den kann ich nicht anziehen, weil ich habe dann versucht, ich hatte so einen Wasserspender, wo das Wasser so Es war so gemacht, ich konnte nur mit einer Hand drücken und mit der anderen Hand immer eine Hand füllen und musste mich so waschen. Und dadurch läuft dir die ganze Scheiße runter. Das läuft dir dann erst über die Brustwarzen, dann läuft sie über in die Eier rein, in die Arsch.
Es wird nicht besser.
Das wird nicht, davon hast du was ein paar Stunden lang. Und dann irgendwann nach Essen bekommen, irgendwann abends kam, Alter, ich habe ausgeschaut, mein Gesicht war so geschwollen, die eine Seite, ich habe so wie so einen zweiten Kopf gehabt. Mhm. So, schaust du so über alle spiegelnden Flächen in dem Bunkerzelle, schaust du so, wie sehe ich aus? Boah, krass, oh Gott. Und dann irgendwann abends, gefühlt Nachmittag, kam dann der Anstaltsleiter.
Zu dir in diese Bunkerzelle?
Ja, der kam dann so mit halt. Fünf anderen alle. Und kamen dann, die machen so die Tür auf. Ich spüre es, ich sehe nicht richtig, weil ohne Brille, so ich bin super blind. Und der fängt an zu quatschen halt. Und er war so, erst kam er mir so auf die Art, so er ist persönlich enttäuscht. Das ist mir richtig scheißegal halt so.
Ja, auf die Tour brauchst du nicht kommen.
Sorry, Bro. So, er ist mir richtig egal. Was sie sind so, ja, bla, bla. Dann er so, wer hat geholfen, wer hat das? Ich so, schauen sie mir gar nichts. Ich kann ihnen nur sagen, der Junge in meiner Zelle kann nichts dafür so. Mhm. Aber den haben sie gefickt, weil ich habe alle meine Sachen in blaue Säcke gepackt, sodass die es eigentlich, die Beamten können reingehen, nehmen, so, die wussten, also ich wusste, ich check aus an dem Tag so. Und
ich check aus.
Dann er so, ja, also morgen früh werden sie nach Fürth gebracht und er macht so eine Pause. Und ich denke mir so, und? Was jetzt? Ich kannte das nicht. Und es war halt so, ich gehe in die landelige Absonderingsabteilung in Fürth, Mann. Und Fürth ist so denen ihr abgefucktester Knast. Und dort komme ich so in den Keller halt. Aber ich wusste es nicht.
Reden die auch die ganze Zeit Niederländisch mit dir?
Ja, die Englisch, normal dann Englisch. Wenn die fangen Niederländisch an, dann sage ich zwei Sätze, dann wechseln sie in Englisch.
Ja. Bist du denn in ISO gekommen oder bist du wieder ganz normal auf Zelle gekommen?
Nein, du siehst niemanden mehr. Du gehst,
okay, check. Das heißt, die anderen konnten auch nicht mehr mit dir umgehen irgendwie?
Nein, ich habe niemanden mehr je in meinem Leben gesehen, den ich damals kannte.
Krass.
Weil ich ja so lange dann weg war.
Ey, aber jetzt mache ich Spaß beiseite, ne? Jetzt haben wir das alles gehört und wir sind uns. Soll ich dich fragen, ob es eine gute Idee war?
Das Ding ist, pass auf, der Unterschied. Ich war mir ja sicher, ich gehe am Mittwoch. Mhm. Ich so, ihr könnt euch auf den Kopf stellen. Am Mittwoch bin ich in Deutschland und dann werden wir sehen, ob das irgendwen dort interessiert. Weil die Kommunikation zwischen den Ländern ist nie gut. So, die sagen halt, ja, der ist abgefuckt, aber das heißt nicht, dass ich dort in Isolation gehe. Das war mir schon klar so. Und dann ich so, ja, geh mal halt nach Fürth. Nächsten Morgen holt mich ein, ja, hier wäre es das SDK, dort ist es AT, heißen die. Und der holt mich so und ich merke schon, die sind richtig sauer, die sind richtig geladen, richtig brutal. Direkt halt Kabelbinder drauf, direkt das. Dann unten nochmal Kabelbinder runter auf Kammer und er so, ja, unterschreiben sie, dass sie ihre Sachen bekommen haben. So. Und ich so, ich habe meine Sachen nicht bekommen. Und er gibt mir mitten Ellbogen direkt eine in die Fresse, dass mein Vorderzahn wackelt so auf die Hand. Und ich so, Alter. Und ich so, okay. Und ich hab noch Kabelbinder drauf. So, ja, danke, du warst da halt. Weil ich schon so gefesselten Mann schlagen.
Ja, die haben richtig Werbung für dich gemacht.
Das Ding, da holen sie genau den, der dich halt schlägt.
Genau.
Das ist das, was du zu erwarten hast. Dann fahren wir nach Fürth. Den Transport speichere ich jetzt. Das war so ein wilder Transport, Mann.
Aber da muss ich nochmal ganz kurz einhaken. Was erwartest du?
Ich habe nichts erwartet. Also, ich habe nichts erwartet.
First Class Service im Hotel?
Du verwechselst, wer ich damals war. Wenn er eine Sekunde einen Fehler macht, ich schieße ihm in seinen Kopf.
Ja, okay.
Weißt du, wenn er eine Minute dafür nichts schützt,
warum sage ich das denn? Ich sag das doch, weil du sagst, ey, im gefesselten Mann schlagen. Ja, du hast verdient, Bruder. Du hast richtig eins aufs Maul verdient.
Ich schlage auch keine gefesselten Männer, wenn es nicht sein muss. Also es war so, vor allem, nein, du verstehst dann eine Sache. Schade, dass du bei all den Jahren, in denen du gedient hast, dann das nicht gelernt hast. Der Unterschied ist, ich bin ein Krimineller, die haben sich verpflichtet. Und wir sind jetzt nicht Protect and Serve, aber die Polizei hat nicht das Recht, einen gefesselten Mann zu schlagen. Egal, was der macht. Und da sind auch immer, ich hasse das, wenn Leute so kommentieren, ja, da ist ein 16-Jähriger, der spuckt einen Bullen an, dafür verprügeln sie ihn. Ja, dann schreiben die drunter, ja, das ist in Ordnung. Ist es nicht.
Nee, lass uns mal keine anderen Fallbeispiele reinholen.
Die haben nicht das Recht, dich zu schlagen. Fertig.
Du hast einen Ausbruchsversuch relativ jämmerlich beendet. Egal. Und die sind komplett abgefangen und dann wirst du noch frech zu ihm, natürlich haut er dich.
Dann darfst du den Job nicht machen. Wenn das deine Reaktion ist, dann darfst du den Job nicht machen. Das ist so, wie wenn man sagt, ein Lehrer darf ab einem gewissen Punkt schlagen. Nein. Nee,
genau, ich bin auch bei Max, muss ich sagen, wenn du dich dazu entscheidest, so einen Job zu machen, dann musst du deine Impulse kontrollieren und kannst nicht den Menschen als Ventil nutzen, wenn er so unterlegen ist.
So sieht's aus.
Ich sage dir ja nicht, dass es richtig ist. Ich sage nur Aktion, Reaktion. Das ist alles, was ich sage.
Ich habe auch ich habe ja nichts anderes erwartet. Es ist nicht in Ordnung.
Hast du in dem Moment gedacht, Scheiße? Also hast du es irgendwie bereut und die Konsequenzen, die direkt auf dich zu kommen?
Ich so, dann haben sie mich dorthin gebracht, im Keller eingesperrt, sparen wir uns jetzt auch die ganze Ding. So, ich war halt ein ätzender Knast. Für Leute, die sich auskennen mit Knast, ISO-Station in einem ekelhaften Knast. Da sind auch ekelhafte Beamte, die sind mit Absicht dort. So, da wirst du nicht hinverlegt, da bist du freiwillig. Mhm. Dann komme ich dorthin, ersten zwei, drei Tage Folter. Und ich denke mir die ganze Zeit Mittwoch, ich gehe eh. Ihr Bastard, ich gehe eh. So, ich war sogar zu allen abweisend. Ich war Ding, so, wir gehen. Am Mittwoch werde ich geholt, Mann. Wisst ihr was? Ihr tragt mich am Mittwoch hier raus, wenn ihr mich kaputt macht. Also, Mittwoch so, ich bin so.
Wieder zum Auschecken
so,
bereit.
Tag, ich bin ready, so, ne? Mal gucken. Hoffentlich kriege ich kassenärztliche Brille in Deutschland und so.
Genau, das denke ich die ganze Zeit. Wenn dir sowas fehlt, womit du dich eigentlich nur wohlfühlen kannst. Also es gibt ja so ein paar Sachen, die jeder Mensch braucht, um durch den Tag zu kommen.
Es ist unvorstellbar, was das mit dir macht, wenn du keine Brille hast. Ja. Es ist wie ein Albtraum so. Aber meine Fresse war so geschwollen, dass es jetzt eh schwierig gewesen wäre. Aber
noch
auch die Augen, alles. Ich habe dann irgendwann Spiegel gesehen. Alle beiden Augen, das weiß, komplett rot eingeschossen. Mhm. Ich habe nicht gut ausgesehen. Und dann sitze ich so und denke mir Mittwoch so, egal, holen mich eh. Ich habe nicht mal Druck mit Anwalt gemacht oder so, weil ich dachte, ist dir alles egal. Mittwoch holen die mich. Die ist mir auch wurscht, wo ihr mich hinbringt. Mittwoch vergeht, Mann. Es wird 12, es wird 13 Uhr. Ich so, langsam wird es knapp. 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr. Keiner kommt.
Du wartest eigentlich nur, dass ein Beamter kommt und sagt,
sagen,
es geht
wir gehen
los.
Nach Deutschland, los. Ich hatte meinen Auslieferungsbefehl. Ich hatte meinen Abschiebebefehl, Mann. Oh, overselling, Alter. Meine Überstellung nach Deutschland. Der Mittwoch vergeht, Alter. Ich denke mir, Alter, haben die mich so auf den Kopf gehauen, dass es heute Dienstag war? So weiß ich, habe ich es nicht gecheckt? So, die Zeit verschwindet. Ich bin blind. So, es wird alles komisch. Am nächsten Tag auch. Keiner kommt, keiner holt mich. Ich sitze 3 Monate dort.
Konntest du nicht jemanden fragen, der dir Essen bringt oder
was
so?
Für
was
Essen?
Geht los
was?
Hier?
Die reden nicht mit dir.
Scheiße.
Ich wusste ja auch nicht, was soll ich sagen, wann holt ihr mich so? Ich wollte auch nicht so drauf pochen. 3,5 Monate mindestens erstmal sitze ich dort. Ich denke mir so, Alter, jeden Tag.
Blind.
Blind, zerschlagen, Isolation im
Stinkig.
Winter. Und das Ding war so, ich habe einen Typen dann irgendwann getroffen, die Hofgänge dort sind paar Meter mal paar Meter, oben Gitter drauf, du siehst niemanden, du bist so alleine die ganze Zeit. Aber irgendwann höre ich so, ich höre was, ich rufe so. Er so, ja, ey, oh, ein Mensch, wir reden so. Ich so, ey, Bruder, wie lange bist du da? Er so, welchen Monat haben wir?
Oh, fuck.
Ich so, fuck. Dann war der schon fast ein halbes Jahr gefühlt dort so. Ich so, ey, fuck, Mann, wo bin ich gelandet? Und dann irgendwann kam halt auch mein Anwalt. Das war dann okay, aber das dann war mir klar, es war ein Fehler.
Schön, dass es
dann war mir klar, es war keine gute Idee.
Sag mal, wie blind bist du eigentlich? Also ich kann dir sagen, wenn ich die Brille absetze, haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, ich sehe dann nur noch, dass da Menschen sitzen.
Auf dem einen Auge so fast 5.
Dioptrien.
So, also ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich kann nicht hier das lesen.
Hilft der Anwalt einem eigentlich dann auch dabei, solche Sachen wie eine Brille erstmal zu beantragen, neu zu bekommen?
Ja, meiner nicht, weil ich gleichzeitig habe ich auch das muss man noch dazu sagen, ich habe meinen Anwalt geprellt gehabt zu der Zeit schon so ungefähr um 10.000 Euro.
Maximilian.
Also die ganze Zeit so, ja, ich wurde nicht gut behandelt.
Ey, das Ding war ja so, ich wusste, ich werde abgeschoben, egal was er macht. Also kann ich auch einen teuren Anwalt nehmen und den nicht bezahlen.
Ja, aber so denkt man zu der Zeit halt auch.
Natürlich,
ne?
Und der wusste das auch. Er so, ey, können Sie im Bar zahlen? Ich so, ja, nächste Woche.
Und
der hatte dann auch keinen Bock mehr. Und das Ding ist, ich hatte auch meiner Mom gesagt, so, ich so, schau mal, wenn du nichts von mir hörst, frag einfach nichts. So, wenn du nichts hörst, ist alles gut. Mhm. Weil davor haben wir jeden Tag telefoniert. Man, konntest
krass, so engen Kontakt hattet ihr denn doch.
Ja, ich konnte, also nicht auf Flucht, aber im Knast dann. Ja. Ich konnte von dort jeden Tag telefonieren, es war kein Problem. Und dann, ich so, ey, pass auf, es kann sein, dass du morgen nichts hörst. Wenn du nichts mehr hörst von mir, ist alles gut. Mhm. Weil ich dachte, wenn nicht, dann bin ich ab Mittwoch, kann ich mich wieder bei ihr melden. So, weißt du, die werden mir schon sagen, dass ich in Deutschland bin.
Ab wann dachtest du eigentlich in dieser Isolation? Also ab wann kam der Moment, wo du dachtest, okay, war ein Fehler? Und ab wann dachtest du, Alter, scheiße, wie lange bin ich hier drin?
Spätestens nach einer Woche wusste ich, es war ein grober... ich habe dann machst du als nächstes, dein Gehirn macht alles Mögliche. Du so, vielleicht war es nicht dieser Mittwoch. Vielleicht bin ich dumm.
Na,
ich habe immer keine Papiere, gar nichts. Vielleicht war es der nächste Mittwoch.
Man zweifelt eher an sich selber, beziehungsweise...
Dann, zack, ich schalte mein Gehirn aus, wir sehen uns nächsten Mittwoch. Ich gehe so auf Standby, nächsten Mittwoch so, fuck, immer noch hier. Dann diesen Typen getroffen. Ich dachte so, genau. Die maximale Dauer dieser Unterbringung ist 3 Wochen, die sie dürfen in den Niederlanden. Ich so, okay, dann irgendwann so, naja, 3 Wochen. Nach 3 Wochen so, ich so, okay, jetzt passiert was. Ich krieg einfach so einen Zettel, wo drauf steht, es wurde um 3 Wochen verlängert.
Und friss oder stirb, ja.
Okay, das ist also auch kein Ausweg. Und desto länger das gedauert, desto mehr war mir klar, dass ich gefickt bin. Die haben mich einmal raus in den Hof im Schnee und haben mich dort den ganzen Tag gelassen.
Ja, die wollten dich
einfach
richtig leiden
so
sehen nach der Nummer.
Alter, auf 8 Quadratmeter, es schneit, ich sehe die Kamera, ich sehe, die sehen mich, ich piss, so dass die sehen alle. Weißt du, und du auch da, ich saß so eine Stunde und dachte mir so, ist die jetzt schon vorbei? Weil es wird langsam kalt, Mann. So, ich erfriere, Mann, weißt du schon? Dann 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, irgendwann bist du dir sicher, ihr Wichser, es wird dunkel, ihr habt, Alter, habt ihr
die sitzen vor den Kameras.
Ihr habt mich auch nicht vergessen, das ist Absicht so. Und dann am nächsten Morgen sie wieder so, lüchten, also Hofgang, Bock. Mhm. Und ich so, ich verstehe, nein, danke,
heute
ich bleib
nicht
hier so. Ich hab, ja, heute
danke,
nicht,
aber nein, danke.
So, die lernen dich. Die lernen
der gleiche Spruch.
Die lernen dich. Und dann kam die Auslieferung und es war, ich meine, es ist bis zum Ende in meiner Akte gewesen, es war bis zum Ende problematisch.
Wann kam die Auslieferung, also zum Schluss? Wie lange bist du jetzt
Monate,
in dieser Ungewissheit?
Monate, ich weiß gar nicht mehr, wie viel, über 100 Tage waren es.
Also
du bist echt so, du wirst so, nach einer Zeit werden die auch netter so. Weißt du, die merken dann irgendwann, dann fängt der Erste, kommt, redet so ein bisschen mit dir, du so, hey, schauen Sie, ich habe halt einen Drogenfall in Deutschland, für den würde ich hier nicht mal 2 Jahre kriegen so, und die sperren mich dort 15 Jahre ein. Das war meine einzige Chance. Ich wollte auch nichts kaputt, ich wollte niemanden verletzen, ich wollte nichts Ding, sonst hätte ich es gemacht. Und ihr könnt auch mit mir hier klarkommen. Weil die anderen Leute dort, was waren der andere, der hat einen Beamten in den Hals gestochen mit einer Gabel oder sowas. Weißt du, das sind so Leute, die sie, oder irgendwelche Terroristen, die kommen da rein.
Ja, wie war das für dich, als du dann plötzlich eben nicht mehr wusstest, dass du verlegt wirst, wann du verlegt wirst, wann du raus. Und diese Ungewissheit, dass sich ja quasi jetzt dein ganzer Plan, der für dich vorgeschrieben wurde, jetzt ändert.
Ey, das Komische ist, ich war eigentlich komplett nutzlos, so von dem, wie ich menschlich war. Weißt, ich war wirklich ein Scheißtyp. Aber ich war relativ gut vorbereitet und ausgebildet von den Älteren, so für solche Situationen. So. Mhm. Ich habe eigentlich relativ früh gelernt gehabt, dass du in solchen Situationen musst du Schritt für Schritt denken. So, was ist das Nächste? Okay, du darfst nie dich fragen, so, ey, was, wie geht es jetzt wirklich weiter? Weil du wirst die Antwort nicht kennen. Du bist komplett Spielball. Das ist auch dieses Fremdbestimmtsein, ist es ein anderes Level, wenn du in so einer Haftsituation bist. Vor allem, wenn du dann noch so, ey, das LKA hat später, also es gab eine Zielfahndungsgruppe auf mich und so, und die waren so, ey, als wir wieder angerufen wurden, nachdem du verhaftet bist, Alter, wir waren sehr überrascht, so, weißt du, weil es war so. Und dann, wir haben die Auslieferung erwartet und so, der ist nicht gekommen. Wir mussten suchen, wo du bist, so. Keiner wusste, wo du bist. Und wenn du selber darüber nachdenkst, wirst du verrückt. Du wirst scheitern, du wirst brechen, das bringt dich an so einen Punkt. Also habe ich immer gedacht so, okay, vielleicht habe ich mich im Mittwoch geirrt. Dann so, ja, okay, wenn das jetzt nicht so ist, was kann ich hier kriegen? Geben die mir irgendwann ein Buch? Wie viele Wochen muss ich hier sitzen, bis ich vielleicht ein Radio kriegen könnte? Wann gibt es vielleicht sogar irgendwie mal Süßigkeiten oder Einkauf? Dann irgendwann habe ich erfahren, Niederländer, zu krass, du kriegst irgendwie 3 Euro pro Tag, den du auf die Art eingesperrt bist, gut geschrieben. Ich so,
ich spare.
Dann irgendwann so, ja, ich spare aktuell money, I'm making money on top of money und so. Dann irgendwann durfte ich mir dann, weiß ich nicht, so, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir kaufen durfte, irgendwie war so eckige Schokoladen und so.
Ist es so wie nach einem Wettkampf, wie ich es mir vorstelle, wenn du so ewig keine Süßigkeiten gegessen hast und dann das erste Mal so ein echtes Stück Schokolade kriegst?
Ich glaube, es ist nochmal anders. Es ist, weil du isst, Alter, was ich in meinem Leben vor, ich mag nicht mal Joghurt, aber was ich in meinem Leben Joghurtbecher auf eine halbe Stunde lang gegessen habe. Mm. So jedes Stückchen einzeln, jedes bisschen, so ein bisschen mit jedem Löffelchen. So.
Und oh, da ist ein bisschen Aprikose
so ein bisschen
drin.
Schlecken am Deckel, was ich nie machen würde. So. Aber sogar dem Deckel ist so, diese Intensität, mit der du im Bunker schmeckst, darüber können wir an anderer Stelle mal reden, wie so ist, next level. Mhm. Weil du ja komplett reduziert bist. So, noch dazu, zu der Zeit habe ich nichts gesehen, Alter.
Ja, und du hast keine Distraction, keine Ablenkung.
Ich habe trainiert, aber ich habe direkt angefangen zu trainieren. Ich habe meine Wunden geleckt, so, ich habe versucht. Dann kam auch irgendwann der Sani. So, ich hatte ja überall auch Schnitte. So ist schon so hier. Und dann irgendwann merkst du so, Alter, wo kommt denn der her? Dann hast du irgendwo so in der Achsel so einen Schnitt, den du die ganze Zeit nicht gemerkt hast.
Ja.
Dann an der Kopfhaut so Sachen, ey. Nee, die ISO, lass uns gerne, merken wir es uns, lass uns die ISO ein eigenes Ding irgendwann mal machen. So.
Soll ich dir sagen, warum ich die ganze Zeit denke, naja gut, Aktion, Reaktion.
Voll, du hast ja recht, ich sehe es ja auch so.
Ja, genau. Und, aber weil du es auch erzählst, als wäre es ein Sieg, obwohl es die jämmerlichste Geschichte ist.
Für mich nicht, weil das Ding ist, also schau mal, bei mir war damals, als ich das gemacht habe, ich konnte nicht verlieren. Weil ich so, entweder es klappt, was für mich heißt, das ist ja auch sowas, Leute, die jetzt denken, ja, ich werde nicht rausgehen und man schmeißt Zuckerwatte nach mir. Sondern wenn das klappt, kann sein, dass ich heute noch jemanden umbringe, weil der Typ dann von mir 10.000 Euro will oder Druck macht. Für mich war klar, jetzt ziehe ich eine Spur Blut wieder durchs Land. Ich versuche auf irgendeinem Frachtschiff nach Südamerika zu kommen. So. Also es wird
stressig.
Es wird stressig. Ja. Das war klar. Das ist der Sieg. So, die Niederlage ist, es klappt nichts, ich werde am Mittwoch ausgeliefert. Ne? Es klappt aber nichts und ich habe hier noch mal ein Statement gesetzt. So. Mhm. Was für ein Mann ich bin, was für eine Art von Krimineller ich bin, was für eine Art von Umgang ich mit denen pflegen werde.
Ja, ja, das ist schon eine Aussage, die du da demonstriert hast.
Ja, ich hatte auch nicht vor, irgendwen zu bezahlen. Ne?
Ja, also, ja, genau, oder Menschen wollen dich halt.
Also alleine, dass du scheiterst und da auf einmal 8 Leute um dich rumstehen. Mhm. Gut, jetzt spätestens jetzt bist du in der Schlägerei.
Ja, und die alle auch Pfefferspray abgehen. Also es wurden ja tatsächlich auch Menschen verletzt.
Ja, und solche Situationen haben auch so eine Dynamik, die sehr schnell kippen kann einfach. Ne? Also,
aber ich habe davor zum Beispiel, also wenn du mich jetzt fragst, ob ich bereit gewesen wäre, einen Beamten so unterwegs zu verletzen mit Absicht. Ich meine, ich hätte den Messer noch mitnehmen können. Das wäre jetzt kein Problem gewesen, noch irgendwas mitzunehmen, wo ich dann auch noch jemanden schneiden kann oder mich noch länger wehren kann. Aber das war gar nicht so mein Film so. Ich hatte eigentlich kein schlechtes Verhältnis zu denen dort, weil ich mich ja vorbereitet habe auf diese Nummer. So, ich war extrem freundlich und die kamen mir extrem freundlich zurück. So. Mhm. Das war immer so, der Deutsche ist eigentlich in Ordnung, mit dem kannst du so. Weil ich halt wusste, okay, ich arbeite hier auf was hin. Und ich weiß noch, dass ich so Enttäuschung gesehen habe, so bei denen, also gespürt habe, auch um mich rum, so bei denen, die mich kannten. So. Weil die waren ja dann auch, am Sonntag waren dann alle, mussten kommen. Und der eine, das war auch so, eigentlich so ein aufcooler Dude, so aus Suriname, der war so menschlich enttäuscht. So. Ja. So auf die Art, so bei meiner Schicht, Dicker, das geht um mein Leben, weißt du schon. Mhm. Aber auch das ist halt einfach, Kriminalität ist ein schmutziges Geschäft, ist einfach schmutzig so. Du wirst dich schmutzig machen so.
Ja, was steht dann von dieser Aussage in deiner Akte? Also schreiben die da rein, Fluchtversuch oder gibt es irgendwie einen Code?
Entweichung heißt es eigentlich, aber da stand, glaube ich, sogar Fluchtversuch aus Fluchtversuch aus einer niederländischen JVA.
Und hast du nochmal dran gedacht?
Das wieder zu probieren?
Ja.
Immer. Die ersten Jahre ständig so. Das hat geendet, als ich nach Straubing gekommen bin, weil du in Straubing einfach halt, es gab keine erfolgreiche Entweichung aus Straubing. Mhm. Es gab Theo Berger, ist der Einzige, der es über die Mauer geschafft hat. Und der hat sich das Sprunggelenk gebrochen, so als er am Boden gelandet ist. Dann auch, hat es nicht geschafft. Eine richtige Entweichung aus Straubing ist extrem schwierig, ohne dass du halt
total gedamaged bist selber, ne?
Nee, du brauchst einen Hubschrauber, du brauchst Knarren, ja. du brauchst die Unterstützung von draußen. Und die hatte ich dann nicht mehr. Am Anfang hatte ich sie noch, die Leute sind dann alle verhaftet worden. In der Zeit, in der ich dann in der ISO war, haben die nächsten Haftbefehle vollstreckt in Deutschland. Und plötzlich irgendwie von 30 Leuten, die ich anrufen konnte oder die mir helfen konnten,
bricht dein Netzwerk.
Nur noch 2 übrig so. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, Mann. Es lohnt sich nicht. Es war ein Fehler.
Es war keine gute Idee.
Für das, was ich heute bin, war es eine traumatische Erfahrung, so solche Sachen vergisst du nicht. Wie
du sie auch erzählst, ne? Da sind immer noch viele Emotionen drin. Das ist ein Tag, der dein Leben maßgeblich geprägt hat.
Ich habe eine extrem hochwertige Uhr damals verloren. Also ich habe eine
deine Brille
16.000 Euro Uhr nicht mehr bekommen. Die war auf Kammer. Ich hatte ein paar tausend Euro Bargeld auf dem Konto, ich hatte all die Sachen, alle Klamotten, die ich hatte, ich hatte so viel persönliches Zeug, meine Briefe, die Unterlagen von der Verhaftung, das ist alles Zeug, das mir auch wichtig war, Beschlagnahmungsprotokolle, habe ich alles nie wieder bekommen.
Ja, Mann, das tut weh.
Die haben einfach was für Geld, was das kostet, die Klamotten aus dem NATO-Zaun zu pflücken, so, der kriegt nichts. Die Uhr war danach nicht mehr auffindbar.
Natürlich nicht.
Ich bin ausgeliefert worden nach Deutschland als im Grunde nackter Mann. Eine Sache hatte ich gar nicht erzählt. Ich hatte ungefähr so eine bisschen weniger als eine Faust voll Hasch im Arsch.
Beim Fliehen. Daran hast du gedacht.
Es wird nicht besser.
Nee, aber ich dachte,
jetzt hör auf mit den Details.
Wenn es nicht klappt, dann habe ich wenigstens das Hasch. So.
Macht schon Sinn, ja.
Hauptsache, ich bin high.
Unendlich. Nein.
Wegen Verkauf.
Wegen dem Geld. Du kriegst kein Geld, Mann.
Klar,
wenn ich kein Geld
habe,
was mache ich denn
im
Knast? Und dann saß ich aber. Und ich dachte, ich sitze bis Mittwoch. Das geht.
Was sind das? 30, 40, 50
Grad? Es waren ungefähr 28 Grad. Und
ungefähr 28, jetzt bist du aber
ja, super.
30
bekommen habe, bisschen geschenkt, bisschen geraucht, bisschen Ding, den Rest mitgenommen. Und das war halt Killerarsch. Ich habe gesagt, ey, bring das krasseste Piece, was ihr kriegen könnt. Und jetzt sitzt du da und denkst, bis Mittwoch gehe ich nicht aufs Klo, passt schon. Aber dann
kommt halt kein Mittwoch.
Und was passiert? Und ich habe ungefähr für die Verpackung hatte ich halt 2-3 Kondome drüber gemacht. Ich hatte Creme, als ich es dort eingepackt habe, sozusagen, weggebunkert habe. Und dann, aber was dann? Ich sitze in einem leeren, gefliesten Raum, Mann, mit einem scheiß Loch im Boden.
Ja.
Und jetzt lebst du Wochen und Monate. Und jeden Tag überlegst du dir, das hier ist entweder, weil 30 Gramm Hasch in deutschen Gefängnissen von der Qualität ist unendlich Geld. So, du hast, du kannst 0,3 ja, kannst du für einen Zehner verkaufen. So,
irgendwann du musst du mal halt Tschüss sagen, ne?
Irgendwann bist du so, du kannst es nicht rauchen, du hast kein Feuer, du sitzt da, was mache ich? Schmeiß ich es weg, packe ich es aus, esse ich es. Weißt du, wie oft, ich ohne das jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, das Ding ist schmutzig nach einer Zeit. Du kriegst es mit Wasser, machst du es sauber, dann das stinkt, deine Hände stinken, alles stinkt. Jeden Tag spielst du mit Kot, während du in einem Betonraum bist und versuchst halt irgendwie ein Stückchen Menschlichkeit
zu bewahren, ne? Also das, ich kann es mir sehr gut vorstellen.
Und du hast dann kein Kleinkind, du hast kein Ding, du kannst es hier. Ich habe mein Leben verflucht, aber ich habe das auch mitgebracht nach Deutschland.
Ja?
Ja, klar. Ey, diese Kondome waren... Das eine ist dann so zerfallen schon, die verändern sich, weil schon ein rotes Kondom wird irgendwann so kautschuk-gelblich,
so Alter. Ja.
Erst Effekt fliegt weg, so ich so, fuck, bitte halt, bitte halt. Bitte
kannst
halt.
Ja auch schlecht nach neuen fragen, ne? Nee. Wozu brauchen sie die denn alleine? Ja, also ist absolut demütigend, die ganze Situation.
Die fünfte Fliese, da hat mir ein Date angeboten.
Und du kannst es auch nicht rauslegen. Du kannst es auch nicht tagsüber irgendwie rauslegen, weil die ständig für Zellenkontrollen kommen.
Und mal auch, es ist auch einfach nur unangenehm. Also unendlich unangenehm. So lange.
Du überlegst, hörst du auf zu essen, dann nach einer Zeit merkst du, okay, es bringt nichts, weil ich sitze hier immer noch. Das war so ein Teil, das habe ich auch zum Beispiel auf YouTube am Anfang mich nicht getraut zu erzählen. Ne? Am Anfang habe ich das, den Teil weggelassen, so, obwohl der so viel ätzender macht.
Vielleicht gehen wir da nochmal in einer anderen Episode tiefer drauf
nein,
ein.
Nein, danke. Ich bin sehr fein damit.
Dann, wenn wir fein sind, würde ich sagen, machen wir den Sack zu für heute. Haben festgestellt, dass es keine gute Idee war, beziehungsweise ja, viele Probleme noch nach sich gezogen hat. Aber auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich konnte sie mir bildhaft vorstellen. Empfehlenswert ist es nicht, ne?
Ich möchte abschließend noch sagen, ich habe die Geschichte jetzt hier ohne Skript und Freestyle durcherzählt so. Dabei beschimpfe ich natürlich Beamte, dabei schimpfe ich, wenn ich Wörter, die ich damals im Kopf hatte, weil ich natürlich in die Situation reingehe. Im Endeffekt, was habe ich damals gemacht, um es wirklich runterzubrechen? Ich habe das Vertrauen von sehr, sehr vielen Menschen missbraucht, zu meinem eigenen Egoismus. Ich habe meine Mutter, meine Familie enormem Druck ausgesetzt, weil der ihre größte Angst war, dass mir was passiert beim Fluchtversuch. Natürlich. Der ihre große Angst war, dass ich auf Flucht bin, dass mich vielleicht schon jemand umgebracht hat, der tagelang, wochenlang gedacht, mir ist was Schreckliches passiert und sie kann mich nie wieder erreichen. All das, ich habe Leute in Gefahr gebracht, die mir geholfen haben dabei. Ich habe die Anstalt gefickt, ich habe das Leben für die Gefangenen in dieser Anstalt schlechter gemacht, weil ich Sachen zum Beispiel aus dem Sportraum hatte. Mhm. Glaub mir, da wird eine lange Zeit keiner mehr diesen Sportraum betreten, bevor die gecheckt haben, wie ich das Teil da rausgebracht habe, weil du gehst durch Metalldetektoren und alles. Es wird Restriktionen geben für jeden in dieser Anstalt. Also ich habe das Leben für sehr viele Menschen schlechter gemacht aus eigenem Egoismus. Wäre dieser Fluchtversuch geglückt, wäre ich heute nicht nur nicht hier, sondern höchstwahrscheinlich nicht am Leben so.
Ja, das
all das steckt da so dahinter, hinter der Geschichte, die ich jetzt halt so erzähle, wie ich sie erzählt habe. Aber mir ist es sehr wohl bewusst. Das ist keine verherrlichende Geschichte, das ist eine persönliche Erfahrung gewesen, die ich niemandem wünsche, dass er sie erlebt.
Ja, auf jeden Fall. Eine sehr emotionale Geschichte auch.
Ich denke die ganze Zeit, Bruder, ich kenne dich nur als also wirklich smarten Menschen, als schlauen Menschen. Und das, also selbst in der Situation denke ich so, boah, das ist einfach nur dumm.
2 Meter. Es waren, Roman, du kannst es nicht verstehen.
Erst waren es 2 Meter, dann sind 6 Meter, es sind, dann sind 8 Meter.
Es sind 2 Meter.
Dazwischen sind 8 Meter.
Die Diskussion können wir nachher weiterführen. Ich finde es gar nicht so dumm, sondern ich kann diese Ausweglosigkeit irgendwo nachvollziehen. Ich glaube, das beleuchtet jeder aus so ein bisschen anderen Blickwinkel. Wie beleuchtet ihr diesen Fall? Wenn ihr Lust habt, eure Meinung dazu abzugeben, dann schreibt uns doch gerne an gj@swr3.de und wir machen es kurz und knapp, damit sind wir raus für heute. Hey,
warte. Dings hier, wir sind live im Podcast-Festival.
Wann denn genau?
Das weiß ich selber gerade nicht.
Am 17. Oktober.
Oha.
Wo denn?
In Nürnberg, das weiß ich.
Beim BR Podcast Festival, genau. Holt euch Tickets, sind limitiert. Also falls ihr Lust habt zu kommen, schlagt zu. Und wir freuen uns, euch dort live zu sehen. Vielleicht gibt es auch noch einen Moment Zeit, dass man ein kleines Meet and Greet macht. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Juhu, ciao.
Tschüss.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Wir haben euch wieder eine Auswahl eurer Mails eingestellt. Präsentiert von unserem Sprecherteam.
Kurz zu mir, Karim, Mitte 20. Nach meinem dualen Studium arbeite ich aktuell Vollzeit in der Eventbranche und plane eine Weltreise zu Pferd mit Freundin und Hund. Ich dachte, es ist eine gute Idee, der Polizei gegenüber ehrlich zu sein. Kurz nach meinem 16. Geburtstag sollte ich da aussagen. Der Vorwurf, ich sollte an meiner damaligen Schule gedealt haben. Völlig blauäugig bin ich mit meiner Mutter, die Beste dieser Welt, zur Wache. Während des Verhörs fragten die Polizisten, kiffst du immer noch? Ehrlich wie ich bin, erzähle ich dem Beamten, dass, wenn man mir angetrunken einen Joint gibt, ich mal ein paar Züge nehme hier und da. Dummer Fehler. Jedenfalls hat die bayerische Führerscheinstelle mir im Nachgang mitgeteilt, wer Mischkonsum betrieben hat, Alkohol und Cannabis zum Beispiel, muss ein Junkie sein, der nicht für den Straßenverkehr taugt. Damit ging's zur MPU. Aber ich bin erzogen worden, ehrlich zu sein und wollte niemanden belasten. Außerdem hatte ich keinen Plan von den juristischen Konsequenzen.
Ich komme aus einer dysfunktionalen Familie und bin mit 16 ausgezogen. Ich bin weiterhin zur Schule und habe gearbeitet, um mein Leben zu finanzieren. Von meinen Eltern gab es keinerlei Unterstützung. Das war eine extrem harte Zeit. Aus chronischer Geldnot habe ich dann mit 18 gedacht, dass es eine gute Idee wäre, als Sexarbeiterin mein Geld zu verdienen. Nach dem Motto, weniger Arbeitszeit, mehr Kohle. Ich habe dann in einem Puff genau einen Tag gearbeitet, zwei Freier bedient und bin dann rausgeflogen, weil ich den dritten Freier feministisch bequatscht habe. So viel zu meinen guten Ideen. Liebe Grüße an alle und große Liebe an die 11-jährige Nina. Anne.
In Almas Mail geht es um öffentliches Masturbieren. Sowohl Männer als auch Frauen können dafür bestraft werden. Das ist der Paragraf 183 StGB. Bei Männern heißt das allerdings Exhibitionismus, bei Frauen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Von der Tat bis hin zur Verurteilung ist der Weg sehr, sehr weit. Die Chancen, ungeschoren davon zu kommen, stehen ziemlich gut. In Almas Fall war das so.
Ich war damals 15 und auf dem Weg zur Bahn nach Hause. Die Straße war leer, bis auf einen etwa 30- bis 40-jährigen Mann. Der ist mir entgegengekommen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Dann hat er irgendwas mit seinem Gürtel und seiner Hose gemacht und angefangen, an sich zu spielen. Ich war völlig überrumpelt, habe versucht, ihn zu übersehen und schnell zur Bahn zu kommen. Ich habe mich dann meiner Ma und meiner besten Freundin anvertraut und letztendlich den Typen angezeigt. Erst habe ich mich total überrumpelt und hilflos ausgesetzt gefühlt. Dadurch, dass ich offen damit umgegangen bin, die Polizei den Fall aufgenommen hat, meine Ma und meine Freunde hinter mir gestanden haben, hatte ich das Gefühl, kein machtloses Opfer zu sein, sondern dass er einfach eine tragisch-traurige Figur ist. Der Mann ist nicht verurteilt worden. Trotzdem hat die Anzeige mir sehr dabei geholfen, die Geschichte hinter mir lassen zu können.
Allerdings kann es auch ganz anders laufen, wenn man sich jemandem anvertraut.
Meine scheinbar gute Idee war, meiner Mutter von meiner sexuellen Belästigung bei der Arbeit zu erzählen. Sie hat das mit einem "Ach" kommentiert, mich einfach so stehen lassen und mich nie wieder auch nur nach dieser Situation gefragt. Sicher gibt's da draußen genügend junge Frauen, die eine ähnliche Situation erlebt haben und die, so wie ich früher, denken, dass sie damit alleine sind. Liebe Grüße, Luna.
Und wenn ihr sagt, bei diesen Mails klingelt was in mir, habe ich noch diesen Podcast-Tipp für euch.
Manchmal holt einen die Vergangenheit wieder ein.
Und manchmal verändert diese Vergangenheit uns alle.
In diesem Fall ist das die Kölner Silvesternacht.
Also ohne das jetzt rassistisch zu meinen, aber es waren sehr viele ausländische Personen.
Und dann hat er mir einfach aktiv zwischen den Schritt gefasst, auch feste.
Wo? Wo? Wo war ihr Silvester?
Wir werden sie jagen!
Es wurde tatsächlich ein Diskurs geführt über den gewalttätigen arabischen Mann.
Das alles hört ihr in Cut, das Silvester, das uns verfolgt.
Es geht um deutsche Identität. Wer gehört dazu und wer nicht? Und wer hat hier eigentlich Angst vor wem?
Ein neuer Doku-Podcast des WDR für die ARD. 5 Folgen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und komplett werbefrei in der ARD-Audiothek.